Herzlich willkommen zur Folge 65 der Kunst der Unvernunft, dem Podcast, in dem Menschen über ihr persönliches Erleben von BDSM sprechen. Mein Name ist Sebastian Stix und ich habe noch vor Weihnachten Besuch von Saul und Mirope bekommen. Saul ist 30, top, und Mirope ist 43 und sub. Und eigentlich wollten wir über diesen kleinen Altersunterschied und alles, was damit zu tun hat, sprechen. Haben wir dann aber kaum, denn bis die beiden zusammengefunden haben, ist eine Menge passiert oder sehr wenig. Kann man so und so sehen. Selten war der Weg, wie ich finde, so steinig und das Ziel so schön. Wir sprechen über Erziehung, Unterdrückung von BDSM und was Verhütungsmittel damit zu tun haben. Ihr ahnt es sich ja schon. Wir sprechen über die Befreiung des Geistes, das Überwinden von gesellschaftlichen Grenzen, von eigenen Grenzen, vom Spielen, von Leben, von Lust und auch ein bisschen vom Markieren. Ja, und dann sprechen wir dann doch noch ein wenig über den Altersunterschied. Und wenn ihr bei dieser Folge ganz bis zum Ende zuhört, dann gibt es auch noch ein bisschen Kultur. Mirope hat nämlich ein Gedicht mitgebracht und damit das letzte Wort der Folge mehr als verdient. So, mehr kann und muss ich heute gar nicht sagen. Los geht's mit Folge 65 mit Saul und Mirope. Ich habe Besuch bekommen aus Berlin. Herzlich willkommen, Mirope. Hallo.
Hi.
Und Sal. Hi.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr hier seid. Die Autobahn hat euch geärgert, aber jetzt kommt ihr nicht mehr weg, bis wir das hier erledigt haben. Ich versuche euch mal so ganz kurz vorzustellen. Mirope, Frau, 43, weitestgehend sub, denke ich mal. Da sehe ich zumindest so ein Halsband, was das aussagt. Und du bist auch noch gar nicht so lange dabei, kann ich schon verraten.
Stimmt.
Und Sal, 30, top und auch noch nicht so lange dabei.
Nee, definitiv nicht.
Wir sprechen heute so ein bisschen über Sub und Top, wie man da überhaupt hinkommt, denn das kann ich jetzt schon verraten, das war nicht ganz so super einfach. Wir sprechen auch über das Thema Altersunterschiede und obwohl dazu gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, aber trotzdem sprechen wir drüber. Und dann gucken wir uns einfach mal genau an, was macht ihr so miteinander, was macht ihr nicht, was macht ihr bald und ich glaube, wir müssen mal irgendwo anfangen, ne?
Ja, gerne.
Wir sind bereit.
Okay, mit wem fange ich denn an? Wir gucken erstmal so ein bisschen, wie ihr das mit dem BDSM gefunden habt.
Vielleicht machen wir Ladies first, oder?
Aber ich bin ja eine Sub, das haben wir ja schon beschlossen. Da musst du anfangen, du bist top.
Aber ich kann ja anfangen, das zu entscheiden.
Tu das am besten.
Mirope, du musst. Vermisst. Okay, du hast also irgendwann beschlossen, ich bin Sub und dann war alles gut und dann hast du losgelegt. Ich glaube, das war doch komplizierter.
Das war sehr viel komplizierter, das stimmt.
Ich mag mal so vorgreifen, wie viele Jahre hat der Weg gedauert von, ich habe die erste mögliche Fantasie zu, es hat mal angefangen?
Angefangen habe ich mit, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, mit 35 oder 36 Jahren und meine ersten Fantasien, also sexueller Natur, wo ich BDSM als Fantasie oder als erotisch empfunden habe, schon in frühester Kindheit eigentlich.
Okay, das heißt also, ich sag mal, mindestens 25 Jahre, war es einfach noch nicht so weit.
Genau, absolut. Also ich habe mir mit, in der Pubertät schon natürlich Szenarien vorgestellt. Ich komme ja aus einer Generation, wo es jedenfalls mir als Mädchen, ich hatte kein Internet, ich hatte keine Pornozeitschriften, sondern es waren alles so Fantasien, die ich mir gemacht habe, aus der Realität gesponnen, Lehrer, die mich fasziniert haben in ihrer Dominanz oder in der Clique, irgendwelche Freunde. Und da habe ich mir dann Fantasien ausgemalt und habe die dann immer weiter gesponnen. Ich habe aber schon eigentlich also in frühester Kindheit Filme oder Bücher oder Szenen, die ich gesehen habe, oder Doktorspiele, die waren schon alle so in die Richtung gehend. Also auch die Doktorspiele als ganz kleines Kind waren schon in die Richtung tatsächlich.
Was heißt denn in die Richtung? Also kommt ja ganz oft das Beispiel, wir haben Cowboy und Indianer gespielt, dann wurde mit dem Seilkabel um den Baum herum getanzt. Also wo hast du intuitiv gemerkt, dass, oder jetzt im Nachhinein kannst du das ja erst beurteilen, aber wo ging es intuitiv für dich hin? Auch in welche Richtung? Kann ja herrschen und teilen oder sich doch lieber unterwerfen und fangen lassen?
Stimmt. Also es war bei mir nicht Cowboy und Indianer, sondern es war Als ich ganz klein war, so, dass wir immer Arzt gespielt haben eigentlich. Und der große Bruder meiner Freundin hat uns immer untersucht. Und da musste man immer ganz weit die Beine breit machen. Und dann hat er ihn da unten abgehorcht und so. Und man hatte dadurch, dass es der große Bruder war, also überhaupt gar keine Kontrolle über die Situation. Und etwas später, wir sind dann umgezogen, da hatte ich eine Freundin und da haben wir richtig Vergewaltiger gespielt. Also man ist irgendwie, wir haben Rollenspiele gespielt, dass man allein im Wald war und dann wurde man irgendwo von irgendjemandem in tiefe Kellergewölbe gezogen und sowas haben wir gespielt. Also das war schon, das ging schon irgendwie zur Sache. Also das ist mir im Nachhinein, das schon, du schüttelst den Kopf, ist mir schon auch echt peinlich.
Muss dir gar nicht peinlich sein, Gottes Willen. Das ist ja, man ich glaube, gerade wenn man sehr jung ist, man kann ja nur mit dem ja im Kopf arbeiten, was man irgendwo erkennt. Und wenn man halt Nachrichten kennt, wo immer schlimme Dinge passieren, dann bedient man sich halt an dieser Quelle, ne? Ich glaube, dass da der fehlende Zugang zu irgendwelchen Möglichkeiten, was könnte man denn möglicherweise machen oder gut finden, das eben dazu führt, dass man dann halt das Erstbeste rausgreift, ne?
Ja.
Es ist ja immer der Punkt, zum Glück muss es ja dann immer nicht so weit kommen, dass es dann auch genau so ist, sondern es ist halt ein Spiel.
Ja.
Wie kann ich das grob einordnen? Eher so 10, 15? Also ist das schon was, wo du sagst, das ging schon in Richtung Sexualität oder ist das eher so ein intuitives, ja, Erwachsenwerden?
Also bezogen auf was jetzt? Die Doktorspiele waren bedeutend früher. Das eine war Kindergartenzeit und das andere war Grundschulzeit und sexuell aktiv wurde ich ja dann zur Oberschule. In Berlin gehen wir ab der 7. Klasse erst auf die weiterführende Schule. Und da, die Fantasien, die ich da hatte, waren natürlich rein sexueller, also richtig sexueller Natur, nicht spielerisch oder sowas. Also über was reden wir? Über Selbstbefriedigung oder sowas?
Ja, na, es geht so ein bisschen drum, mir um diese Verbindung, BDSM-ige Anteile, die in die Sexualität reinwirken, weil ich würde ja zum Beispiel bei mir behaupten, ich glaube ganz am Anfang, wo ich dann begriffen habe, Sex, das gibt es, da kann man was machen. Ich glaube, da ging es darum, erstmal irgendwie diesen Sex zu haben und wie das jetzt ausgestaltet ist oder so, ich glaube, das war mir gar nicht so wichtig. Dass das total öde ist für mich, das musste ich erst meine ersten Erfahrungen sammeln, um festzustellen, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Ne? Also dieser Schritt zu sagen, okay, da ist nochmal was im sexuellen Bereich, was mich wirklich tief berührt, das ist eben dann doch was anderes. Und diesen Zusammenhang zwischen Sex und dann ja BDSM-igen Fantasien, den herzustellen, das ist ja auch ein Lernprozess.
Das stimmt, aber ich habe den Lernprozess, glaube ich, schon vor meinen ersten sexuellen Erfahrungen gehabt, weil bevor ich Sex hatte, habe ich mich angefangen, selbst zu befriedigen. Und damals, da hat die Frau meines Onkels, die hat uns Kindern, also ich habe Geschwister und da hat sie uns ihr altes Reitzeug mitgebracht. So Mädchen wollen Pferde und Pferdekoffer und Striegeln und so weiter. Und da war auch eine Gerte dabei. Und ich habe meine ersten Selbsterfahrungen mit mir, Selbstbefriedigung, da habe ich mich auch schon beigehauen, zum Beispiel auf den Po. So, doch. Und als ich dann normalen Sex hatte, sage ich mal, da spielte das natürlich keine Rolle. Da habe ich nicht gesagt, hau mich mal oder so. Das kam, wie gesagt, ja erst dann mit 35 oder sowas. Aber da hat es mich natürlich auch gereizt, dass mein Freund damals viel erfahrener war. Und der war vorher mit einer Frau zusammen, die irgendwie ganz, ganz viele Erfahrungen schon mit Männern, also mit einer, die halt irgendwie jeden gehabt hat vorher und und der ist danach immer irgendwie aufgestanden, hat sich mit seinen Kumpels getroffen, hat manchmal seine Kumpels ins Zimmer gelassen, während ich noch nicht mal angezogen war und ich musste dann zusehen, dass ich mit dem Laken oder der Decke um den Körper irgendwie ins Bad komme. Es hat ihn gar nicht interessiert, die waren halt so Kiffer und das, sag ich mal, das hätte nicht jeder mitgemacht. Das hatte auch natürlich einen gewissen Reiz für mich.
Aber dessen bewusst warst du dir wahrscheinlich gar nicht.
Gar nicht, ich war ganz jung noch.
Okay. Das müssen wir irgendwie erklären, wieso 35, weil ne, wenn man merkt, okay, da ist ja was, das ist spannend und auch diese Verknüpfung, Selbstbefriedigung plus Schmerz, das funktioniert offenbar für dich. Was kannst du dazu verraten? Diese, ja, ich sag mal 15, 20 Jahre dazwischen, die musst du jetzt erklären.
Die muss ich jetzt erklären, ja. Ich kann es eigentlich ganz einfach erklären und ich habe das damals auch dann, ich war ja dann verheiratet, ich habe das auch meinem Mann dann so erklärt, als ich mich geoutet habe eigentlich. Und zwar habe ich dann natürlich verhütet und habe die Antibabypille genommen, weil das so das Praktischste war, was auf dem Markt war. Und ich muss sagen, damit war so dieses Devote fast verschwunden. Also es kam immer mal so ganz kurz, blitzte es vielleicht hervor, so ein, zwei Tage in meinem Zyklus, aber so dieser Drang, mich zu unterwerfen oder dieser Drang, Schmerzen haben zu wollen, erniedrigt zu werden, das war quasi komplett weg. Und ich habe Jahre die Antibabypille genommen und immer, wenn ich dann die Pille abgesetzt habe, um irgendwie Kinder zu bekommen, war das auf einmal wieder da und mir, das kam dann wie mit Brachialgewalt irgendwie und ich wusste gar nicht, wohin mit mir, weil auf einmal war wieder alles anders. Und ich habe dann viel später, als ich mein Leben nach den Kindern so ein bisschen sortiert hatte eigentlich, als sie ein bisschen größer waren, erst darüber nachgedacht. Und dann hatte meine Mutter Brustkrebs, so hormonell bedingten, und dann habe ich die Pille abgesetzt sofort, weil das auch genetisch vererbbarer Brustkrebs ist. Und da war das dann auf einmal wieder ganz präsent. Und dann gab es ja mittlerweile schon das Internet, was ist bei mir als Kind eben, war das noch nicht präsent. Und dann konnte
Moment, ganz kurz. Du warst dir aber schon bewusst. Also du hast die Pille genommen und das war weg. Fällt einem das auf? Und wusstest du schon, was jetzt nicht mehr so drängend im Kopf ist? Oder ist das jetzt auch wieder in der Rückschau dieses, wenn man zurückschaut, da weiß man immer ganz viel und hätte man alles Mögliche einordnen können. Aber war dir BDSM schon ein Begriff und hast du gemerkt, dass dieses Verlangen verschwindet?
Also BDSM war ein Begriff, aber es ist so, wie ich es jetzt erzähle, ist in der Rückschau mir schon vieles viel klarer geworden. Also auf einmal ergab alles Sinn eigentlich. Ich ergab irgendwann Sinn.
Ja, ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dieses, ne, man nimmt es ja selber gar nicht so wahr, ne, und das habe ich jetzt schon von vielen gehört, also die Pille als Liebestöter, sage ich mal, oder auch an der Stelle scheint sie ja wirklich bei dir die Wirkung zu haben, dass sie all diese ganzen finsteren Gelüste perfekt wegdämpft. Das ist ja schrecklich, oder ist es vielleicht auch gut gewesen in der Situation?
Nee, also mich hat es tatsächlich gehindert daran, mich frei zu entwickeln, wie ich eigentlich bin. Also mich hat schon arg verändert, gerade Sexualität ist ja ein großer Teil auch vom Menschen oder von mir auf jeden Fall. Und ich war definitiv ein anderer Mensch. Und andererseits ist die Pille natürlich ein Gewinn für unsere Gesellschaft, dass Jugendliche sich frei entwickeln können auch oder frei. Aber das ist dann die Frage, ne? Wie frei habe ich mich eigentlich entwickelt darunter? Aber ich hätte auch nicht gern, also meine ersten sexuellen Kontakte waren mit 14, da wäre ich nicht gerne Mutter geworden. Insofern ist die Pille ja schon ein Geschenk.
Ja, es ist auch eine Abwägungssache und ich glaube, es gibt ja auch so viele verschiedene und ich glaube, die wirken auch zum Teil ganz unterschiedlich. Manche sagen, sie werden quasi depressiv davon und es geht ihnen fürchterlich aufs Gemüt, ne? Und dann ist aber eine andere, funktioniert dann besser. Ich bin jetzt keine Frau, ich habe das Ding nie genommen, also ich kann es halt nicht sagen, ne? Aber das scheint eine verdammte Bandbreite zu sein und das habe ich jetzt auch von dir das erste Mal gehört, dass das so völlig, also dich so an die Gesellschaft anpasst, an die Norm, ne? Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schrecklich.
Ich glaube gar nicht, dass es so mich an die Norm angepasst hat, sondern ich hatte einen richtigen Libido-Verlust. Und ich war damals eigentlich schon sehr aufgeklärt oder auch naturwissenschaftlich interessiert und habe mich dann beraten lassen, habe nachgelesen und so weiter. Ich habe viele Präparate ausprobiert. Nicht, weil ich dachte, ich will wieder dieses Gefühl haben, erniedrigt werden zu wollen, sondern weil ich wirklich, meine Libido war deutlich eingeschränkt jedes Mal mit der Pilleneinnahme. Insofern hatte ich dann irgendwann ein Präparat, wo ich dachte, hey, das passt so, aber tatsächlich, also im Nachgang sozusagen, war das, was ich eigentlich bin, war komplett weg.
Okay, du hast das Ding abgesetzt.
Ja.
Und dann warst du wieder du. Also und die blaue Pille in Matrix, ne, dieses, und jetzt wird das Leben real.
Absolut.
Was hast du gemerkt? Weil das ist ja dann auch so eine Selbstentdeckung. Plötzlich ist da eine Libido, plötzlich sind da Bedürfnisse. Und dann hast du schon gesagt, die wollen ergoogelt werden. Also ich glaube, das ist der Moment, wo du die Reise begonnen hast. Wie alt warst du da?
Ja, ich denke, ich war 35. Ganz sicher bin ich es mir nicht. Und die Reise hat nicht mit Absetzen der Pille begonnen, sondern die Reise hat eigentlich mit Zahl begonnen.
Ja. Dann mache ich doch jetzt, wenn es da jetzt in die Richtung geht, dann mache ich doch an der Stelle jetzt mal einen Strich und sage so, noch nicht weiter erzählen, weil ab da geht's ja dann mit euch gemeinsam weiter.
Stimmt.
Zahl. Auch bei dir. Bei dir kann die Geschichte ja nicht ganz so lang sein. Du hast einfach weniger Zeit dafür gehabt. Ja, wie sieht's aus? Wie wird man top?
Das ist eine gute Frage tatsächlich. Wenn ich überlege, also ich habe ja, nachdem ich die ganzen Stories von Merope hörte, hatte ich immer wieder darüber nachgedacht, ob ich denn sowas auch hätte. Solche Geschichten, frühe Doktorspiele, frühe weiß ich nicht was. Und tatsächlich habe ich das ganz lange gedacht, nö, sowas hatte ich eigentlich nicht. Also mir ist nichts aufgefallen, wo ich jetzt hätte sagen können, das ist ganz klar im Nachhinein dem BDSM zuzuordnen, was ich jetzt gemacht hätte in früherer Kindheit. Bis ich tatsächlich überlegt hatte, was ich denn so auf der Grundschule gemacht habe. Also ich war ja sehr konservativ erzogen, immer schon. Das heißt, sehr prinzipienorientiert. Gleichzeitig war sowas BDSM, das ist nicht, das gehört sich eigentlich nicht, ja, so. Und dann habe ich überlegt, was ich gemacht habe in der Grundschule. In der Grundschule hatte ich einen Freund, der war sozial eher Außenseiter, war so ein bisschen, also wir waren beide eher so soziale Außenseiter und wir sind irgendwann dazu übergegangen, ich weiß nicht, wie es dazu kam genau, aber wir haben immer Mädchen über den Schulhof gejagt und zwar dann festgehalten, wenn wir sie gekriegt haben. Und die fanden das auch irgendwie gut, die haben da mitgespielt. Es war immer so ein mehr oder weniger dann am Basketballkorb fesseln, in Anführungsstrichen. Es war nur festhalten, aber und es ging quasi ganz lange so und es ging immer mehr so in die Richtung, dass wir jetzt da mit denen so rumspielen und rummachen und weiß ich nicht was, bis irgendwann das quasi so ein bisschen auseinander ging, weil man dann auch die Schule gewechselt hat und mein Freund von damals, der musste dann eh die Schule wechseln, weil der in der Schule nicht besonders gut war und dann ging das ein bisschen auseinander und das war interessanterweise im Nachhinein doch was, wo ich eher sagen würde, wir haben schon diese Kontrolle gesucht, diese Überwältigung in Anführungsstrichen. Und dann bin ich natürlich voll im Internetzeitalter groß geworden. Das heißt, im Nachhinein habe ich mir natürlich viel im Internet angeschaut. Es kam ja dann auch immer mehr über viele verfügbare Online-Seiten, gab es ja alle möglichen Videos aller Art. Interessanterweise habe ich aber immer alles gemieden, was irgendwie mit SM, BDSM etc. zu tun hatte, weil das gehörte sich ja nicht. Interessanterweise. Aber was ich mir zum Beispiel gerne angeguckt habe, waren schon Überwältigungsfantasien in irgendeiner Form. Das heißt, ich habe mir im Grunde BDSM angeguckt, ohne mir BDSM anzugucken, weil es nicht als solches gelabelt war, weil ich halt als konservativ erzogener Junge, was ging halt nicht, ja?
Ja, ist ja auch mal die Frage, selbst wenn man das anguckt und interessant findet, heißt das ja noch lange nicht, dass man das auf sich selbst projizieren kann, ne?
Genau.
Ja, wenn ich da an irgendwelche Filmszenen denke, denkt man sich auch so, ja, interessant, aber das hat ja nichts mit mir zu tun, ne? Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schritt. Ich habe ein Zitat von dir, das ist ein relativ einfaches, nämlich, sie ist schuld.
Sie ist schuld.
Diese Vorgespräche sind immer toll, weil ich schreibe ja doch was mit.
Absolut.
Die Geschichte, alles was mit BDSM zu tun hat, das hängt bei euch beiden einfach miteinander ganz eng zusammen und weiß jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, als ihr heute hier verraten wollt, schon. Das ist ein bisschen gemein. Da würde ich vielleicht euch bitten, dass ihr mal ein bisschen schaut, dann verrate ich mich nicht zu viel, weil da ist ja auch ganz viel Privates drumherum mit drin. Ihr beide müsst zusammengefunden haben. Überrascht mich, was ist passiert? Wie ist das? Weil man spricht sich ja nicht an und sagt, du, ich habe jetzt die Pille abgesetzt, meine Libido ist jetzt da und ich will mich unterwerfen und du bist der Mensch und jetzt machen wir mal. Und du sagst dann, ja klar, machen wir so, fertig. Wäre schön, wenn das so einfach ginge heutzutage. Irgendwie war es komplizierter.
Absolut. Dass sie es schuld, kommt vor allem, oder diese Aussage kommt vor allem daher, dass ich, wie gesagt, mir keine Gedanken darüber gemacht hatte und ich war viel, also gerade in meiner Oberschulzeit viel für mich. Ich hatte einen Freund und wir hatten überhaupt nicht viel auch mit Mädchen zu tun. Wir haben viel Karten gespielt, wir haben so schön in Anführungsstrichen rumgenerdet. Ja, also wir haben viel Computerspiele gespielt, wir hatten halt so unser Ding und ich hatte nur sehr wenige oder quasi, man kann fast behaupten, gar keine richtigen sexuellen Kontakte, bis ich dann Merope kennengelernt habe, sehr, sehr viel später erst. Also ich war sehr, genau, also bei mir ging es von 0 auf 100 in wenigen Monaten, sagen wir so. Und sie ist schuld, das kam vor allem daher, weil wir kannten uns ein Jahr, bevor wir dann letztendlich zusammengekommen sind. Und in diesem Jahr, oder eigentlich könntest du das fast besser erzählen, bin ich quasi irgendwie ihr immer wieder dominant aufgefallen anscheinend.
Ich weiß nicht. Dominant aufgefallen, das finde ich auch schon. Ja, so ein bisschen, also wir müssen so ein bisschen gucken, was können wir hier verraten und was nicht. Ich lade euch jetzt erstmal dazu ein, wenn ihr feststellt, da war doch zu viel, ich schneide das natürlich raus. Also ihr müsst euch jetzt nicht auf die Lippe beißen, weil ich finde das schon an sich eine sehr schöne Geschichte. Die könnte man, wenn man das als Buch schreiben würde, es würde ein Bestseller werden. Und die Frage ist, was wollt ihr hier davon teilen, ne? Merope. Also an der Stelle ganz, schau, wie du dich wohlfühlst. Und wenn du dich da verhaspelst oder vertust, dann einfach, dann wiederholen wir das einfach so lange, bis es für dich okay ist.
Okay.
Das ist ja schon sehr privat.
Das stimmt.
Ja, also her mit den privaten Details.
Her mit den privaten Details,
ja. Ist ja dominant aufgefallen.
Genau, das wollte ich gleich mal aufgreifen mit dem dominant aufgefallen. Also ich glaube, das ist gar nicht so in Sides Erinnerung, weil für ihn war er ja normal, sag ich mal. Und für mich war es totales Neuland. Also ich bin, die Kinder waren dann etwas größer und ich habe irgendwann wieder angefangen, Sport zu machen. Und in dieser Sportart, die wir da betreiben, spielt man auch ein gemischtes Doppel. So. Und er wurde mir dann zugeteilt als mein Mixed-Partner und wir mussten dann irgendwie ein bisschen üben und er hatte eigentlich gar nicht so viel Interesse jetzt mit so einer alten Schrulle da ständig im Training irgendwie Mix-Spielen zu üben. Ich war also auch deutlich schlechter. Der Mannschaft ging es ganz dreckig. Die mussten da jetzt irgendjemanden rekrutieren und also kam ich da in den Verein und musste Mixed üben mit ihm. Und er hat mir eigentlich so, also ich meine, er war viel jünger. Er hat mir nicht auf Anhieb so, als er passte gar nicht in mein Beuteschema, überhaupt null. Ich war glücklich verheiratet. So glücklich, wie man eben sein kann.
Vielleicht das nochmal sagen, in der Ehe hast du aber, da gab es
null BDSM. Gar nicht, also nicht mal ansatzweise. Aber es gab auch, wenn ich ehrlich bin, nie den, doch es gab mal den geäußerten Wunsch von mir. Ich habe mal meinem Mann gesagt, so du, ich finde es ganz toll, so übernommen zu werden, so oder einfach so, ja doch, ich glaube, ich habe es so eigentlich formuliert. Und er kommentierte das dann so, diesen Vorstoß, so von wegen, naja, es würde ihm ja keinen Spaß machen, eine Leiche zu vögeln oder irgendwie so. Also es war nicht schön. Also es war wirklich, also ich fühlte, für mich gab es dann auch keinen Vorstoß mehr in der.
Ja, es ist vor allem auch dann so ein endgültiges, weil man nimmt sich den Mut zusammen und dann formuliert man etwas und guckt auch, dass das irgendwie funktionieren kann. Und dann gehen halt die Hoffnungen nicht in Erfüllung, ne?
Genau.
Und das will man sich ja nicht nochmal antun. Und ich glaube, man kann auch niemanden wirklich bekehren, ne? Wenn das da nicht in den Menschen drin steckt. Also wäre das ja auch übergriffig, dann zu sagen, ich verlange. Das ist schwierig, ne? Also.
Ja, absolut. Und ich meine Devotion war ja jetzt, also ich habe die nicht mehr so als drängend empfunden, aber an sich bin ich ja kein anderer Mensch gewesen. Und da hatte er aber auch gar nicht so Fühler für oder sowas. Also und das war dann von mir auch nie gefordert. Ich bin eh kein so forderndes Wesen. Ich glaube, jetzt müsstest du wahrscheinlich Einspruch oder sowas erheben.
Vielleicht besser nicht.
Es ist ja auch so ein bisschen Teil der Art. Also wenn das so eine Persönlichkeitsstruktur ist, ich fühle mich devot, dann kann ich mich auf der anderen Seite auch nicht hinstellen und sagen, so, jetzt unterwirf mich gefälligst, ne? Das ist ja das Gegenteil davon. Also das ist, da ist man schon so ein bisschen gefangen. Ne? Da braucht man eigentlich einen Partner, der so einen ein bisschen herausfordert.
Ja, das stimmt. Also ich habe das aber auch nie für möglich gehalten, dass man das erleben kann oder so, sondern es war immer so ein dunkler Teil von mir, der war mal stärker und mal schwächer und eigentlich war er immer unterdrückt. Und bis ich dann Zahl kennengelernt habe und da brach es dann so aus mir hervor, so dieses Verlangen, mich zu unterwerfen. Und zwar habe ich dann mit ihm Mix gespielt und so unser allererstes Mix zusammen im Training war so, dass ich neige dazu, mich zu rechtfertigen, wenn ich Fehler mache.
Oh Gott, was ist das dann? Das war meine Schuld oder da habe ich nicht aufgepasst oder das war nicht fest genug? So ein Quatsch, ja.
Nee, aber nee, ich sag dann so, ja, ich habe den nicht genommen, weil ich dachte, der kommt nach da oder, ach, keine Ahnung. Also ich habe so einen ganz kleinen Rechtfertigungszwang, wenn ich Fehler mache. Probiert er mir schon lange auszutreiben, aber es ist recht hartnäckig. Jedenfalls habe ich diskutiert sozusagen und er hat dann einfach gesagt, so, Schluss jetzt, ab nach vorn, wo du hingehörst. Oder ich weiß nicht genau, was du gesagt hast. Er hat mir quasi den Mund verboten und hat mich auf meinen Platz vor ihm verwiesen, wo man steht, wenn der Herr halt Aufschlag macht. Und das hat mich getroffen wie ein Blitz. Wirklich, ich stand auf dem Feld und mir wurde zum ersten Mal in meinem Leben der Mund verboten. Ich bin sehr, sehr liberal aufgewachsen, immer auf Augenhöhe eigentlich mit meinen Eltern. Ich habe Althippies als Eltern und ich bin ganz liebevoll. Bei uns gab es nie Geschimpfe oder nie Maßregelungen. Ich bin so frei aufgewachsen und wenn ich auf den höchsten Zaun geklettert bin, um irgendwie auch Grenzen zu suchen, dann haben meine Eltern gesagt so, oh, bitte, bitte komm da runter und haben nicht gesagt, ey, wenn du jetzt nicht runterkommst, gibt's Ärger, sondern meine Mutter war recht hilflos all meinen Eskapaden gegenüber und liebevoll und mein Vater sowieso.
Also man hätte ja meinen müssen, dass bei so einer freien, liberalen Erziehung, dass man ja dann auch sich durchaus ausprobiert, aber offenbar bleibt das wirklich so, dass das immer so, ne, die Generation macht immer das andere, was die davor gemacht hat. Ne?
Stimmt.
So, jetzt stehst du da vorne und dir wurde das gesagt und halt die Klappe und jetzt ist das so. Ich meine, das ist dann für ihn einfach eine, war das eine nützliche Anweisung für dich einfach, weil die geht ja auf den Keks?
Also tatsächlich, ich musste mich halt aufs Spiel konzentrieren und ich habe überlegt, okay, wie kommen wir jetzt hier weiter? Und ich hatte überhaupt keine Kapazitäten, mich jetzt da mit irgendwelchen Rechtfertigungen auseinanderzusetzen, weil es spielte überhaupt keine Rolle mehr in der Situation. Also es war einfach, der Fehler ist passiert und gut, fertig. Hm. Und Klappe halten, weiterspielen, gut ist, sowas.
Ja, total logisch und überhaupt in keinster Form irgendwie erotisierbar, sondern einfach nur ein der Sache dienend. So. Und jetzt stehst du dann da vorne und was passiert mit dir?
Mich hat der Blitz getroffen. Ich habe irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob ich es damals dann schon irgendwie mir bewusst gemacht habe, dass ich das nochmal erleben will, aber für mich waren dann jede nächsten Spiele, habe ich probiert, das wieder rauszukitzeln, dieses gemaßregelt werden. Und
das heißt, du hast ihn zugelabert, es wird immer schlimmer.
Nein, ich habe auch geflirtet und ich habe kokettiert damit und war devot und also wir hatten viel Spaß eigentlich dann immer, oder?
Absolut, klar. Es war halt viel wirklich kokettieren und flirten und komm doch dabei so. Provozieren, spielerisch, also schon, ja.
Okay. War dir schon irgendwas dabei bewusst? Oder?
Gar also nicht, ich wollte so nur in seiner Nähe sein. Ich wollte einfach nur bei ihm sein. Ich wollte ihn erleben. Und ich habe dann mein Netz so gezogen. Also ich habe ihn verwoben mit ganz vielen. Dann war er ja Musiker und wir hatten so eine ganz schrullige alte Klavierlehrerin. Also habe ich ihn als Klavierlehrer zu uns nach Hause geholt. Und ja, so richtig das Klischee, ne? Jedenfalls hat er dann meinen Kindern Klavierunterricht gegeben und da war er auch so herrlich dominant und mir war irgendwann klar, dass ich will nicht, dass er meinen Kindern Klavierunterricht gibt, ich will, dass er mich erzieht, dass er mir Klavierunterricht gibt und dann habe ich auch Klavier angefangen zu spielen. Also man muss dazu sagen, dass ich eine musikalische Vorbildung genossen habe und das ist jetzt nicht von, also es war irgendwie, das war schon ein logischer Schritt, es war jetzt nicht so.
War dieser Gedanke da, ich will, dass der mich erzieht? Also war im Kopf, da war das schon eine Formulierung für dich oder ist das so ein, nee, jetzt will ich aber.
Ich wollte einfach bei ihm sein tatsächlich. Also anders kann ich es gar nicht beschreiben, ich wollte in seiner Nähe sein. Ich habe dann seine Filme geguckt, die er nur so erwähnt hat und ich habe die Musik gehört, die er vielleicht gesagt hat, so ey, kennst du das? Dann habe ich seine Musik gehört und so wurden immer mehr, also ich habe wirklich wie so eine Spinne alles eingewoben, was irgendwie von ihm fallen gelassen wurde, so an Worten, an Möglichkeiten. Und dann haben meine Kinder haben viel Computer gespielt in der Zeit und dann habe ich gesagt, Mensch, das macht mir so Sorgen. Und dann hat er gesagt, naja, aber du weißt gar nicht, was sie da machen. Du musst es ja auch einmal ausprobieren, bevor du es verteufelst. Und dann habe ich ein Computerspiel gespielt, da war ich ja, also jetzt mal ehrlich, das gehörte gar nicht in meine Kindheit oder, das heißt, so ganz stimmt's nicht, aber.
Moment, aber das ist immer alles noch so ein super unbewusster Vorgang und aber es ist einfach, ja, der Blitz hat dich getroffen, trifft es, glaube ich, dann ganz gut und dann kann man schon fast sagen, das Unterbewusstsein hat völlig die Kontrolle übernommen. Ich will diesem Menschen nahe sein, ich interessiere mich für alles, was ihn interessiert und auch so eine gewisse Hilflosigkeit, weil was du eigentlich genau wolltest, das wusstest du dann ja auch nicht.
Nee, noch nicht, definitiv nicht. Und dann war es aber so, dass Sal hat schon immer so eine Freundschaft oder doch so lose Konversation, das kannte ich so vorher gar nicht, aber wir waren mal im Restaurant, dann Mannschaftsabschluss, Dingsbumsfeier und haben gegenüber gesessen und haben uns den ganzen Abend unterhalten und er hat mich so fasziniert, er konnte so viel erzählen in so vielen Bereichen, er war so gebildet, hatte so viele Interessen, also es hat irgendwie gepasst und ab dem Tag haben wir täglich geschrieben. du willst wo einlenken.
Jetzt mag ich natürlich, es ist ja, das Schöne ist ja, ich habe euch beide hier sitzen und das war ja auch, ich habe ja erst mit dir, Mirupe, dieses Vorgespräch gehabt und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ne, mal gucken, mag er vielleicht auch, ne, weil ich habe dann schon gemerkt, irgendwie, ich mag eure beiden Perspektiven. Ich provoziere jetzt mal ganz schlimm, Sal. Da ist man jetzt beim Sport machen und dann hat man da einen Menschen, der sich plötzlich für alles interessiert und wo immer mehr ist. Also ist mal so von außen betrachtet ganz nüchtern. Das ist ja im Prinzip so ein, wird man ja schon fast gestalkt. Da ergeben sich Gelegenheiten und Themen und alles passt irgendwie, egal was man tut. Es ist gut. Ich will das gar nicht negativ sagen, ne? Aber also so ein bisschen, kam dir das irgendwie komisch vor oder war das auch für dich so ein, ja, ich möchte das? Also die Gegenseitigkeit, die würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie du das auch wahrgenommen hast.
Also zunächst mal, es gab ein paar Mädchen, habe ich das herausgefunden, mehr oder weniger, die was von mir wollten während der Schulzeit und ich habe nichts davon mitbekommen. Ich war also komplett.
So einer.
Ich hatte so Scheuklappen, ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Das war nett und ich war auch während der Schulzeit immer sehr, sehr gut auf meinem Instrument, also waren immer alle ganz begeistert und haben es auch bewundert und es ging irgendwie komplett an mir vorbei. Ich habe das gar nicht registriert. Insofern habe ich das auch, ja, ich fand es interessant, so dass jemand auch Interesse an mir zeigt und ich habe es ein bisschen genossen, aber ich habe die Schlüsse gar nicht gezogen, obwohl die Schlüsse eigentlich, wir haben im Nachhinein ja auch mal die Nachrichten von damals gecheckt und schon SMS und so, bevor da mit Messengern und was auch alles das losging und also es war relativ schnell, sehr flirty, kann man fast behaupten, sehr flirty. Und ich habe es einfach nicht gepeilt. Ich saß wirklich da und ich habe es nicht so richtig registriert. Und ich habe mich auch gar nicht gestalkt gefühlt, weil, ach, sie wollte das dann mal probieren, oder probiert sie das halt mal. Oder dann hat sie sich den Film geguckt, gut, schön, freut mich, haben wir kurz darüber geredet und dann war gut. Ich habe wirklich, also ich weiß nicht genau, was bei mir los war, aber ich habe keine Schlüsse gezogen.
Das finde ich immer schön. Ich sage ja mal, der Mensch ist glücklicher, der nicht allzu viel über alles nachdenkt. Das ist auch so, ne? Man kann immer alles so lange zu tot analysieren. Das machen wir ja heute auch so ein bisschen. Und dann wirkt das immer so ein bisschen creepy, obwohl es das überhaupt nicht ist, weil das ist halt einfach das Leben.
Ich war ja auch nicht frei. Also ich glaube, dass dadurch
genau,
also, das viel schwieriger auch vielleicht war zu.
Als ob das schon jemals im Leben irgendwelche Menschen von irgendwas abgehalten hätte.
Also. Nee, aber es hat, ich war ja so konservativ erzogen und für mich war das auch, sie war überhaupt nicht in meinem Beuteschema, gar nicht. Also, gar nicht.
Ja, das wirst du jetzt ausbügeln müssen. Tja, das hast du was gesagt. Oh, vielleicht mal an der Stelle mal gucken. Also, was war denn dein Beuteschema eigentlich?
Ich glaube, ich kann nicht sagen, dass ich ein Beuteschema hatte. Ich würde eher sagen, es gab Ausschlusskriterien. Und diese Ausschlusskriterien, würde man sagen, schließen jetzt eine verheiratete Frau ein, zumindest.
Oder aus.
Oder aus, so meine ich ja. Das, genau. Insofern würde ich sagen, dass das eher so war. Ich würde nicht sagen, dass ich bestimmte Beuteschemen hatte. Ich hatte irgendwann mal so die Fantasie, dass so eine rothaarige, finde ich ganz toll und weiß ich nicht was. Aber es war jetzt nie was Konkretes.
Ja, das kannst du ja jetzt auch lösen mit der Rothaarigkeit.
Absolut, kann ich jederzeit sagen. Wir hatten ja auch schon mal zwischendurch, das hat mir sehr gefallen eigentlich. Muss ich mal wieder machen.
Ich glaube, im Bad haben wir noch so ein Töpfchen von der Farbe. Das ist kein Problem, wenn ihr eine Pause machen möchtet. Mirupe, da wirst du nervös, ne? Nee. Okay, dann falle ich jetzt nicht nochmal in die Falle. Wäre er denn dein Beuteschema gewesen?
Ich habe nicht gesucht. Ich kann das gar nicht sagen. Ich war eigentlich glücklich. Also ich habe ja, mein Job hat mich ausgefüllt und das Haus hat viel. Wir haben damals so ein völlig verfallene Villa gekauft, die renoviert werden musste. Ich hatte gar keine Zeit für Beuteschema und Sex. Meine sexuellen Gedanken, die habe ich mit mir selber dann im Verborgenen quasi gelebt. Ich habe mit meinem Mann weiterhin natürlich immer geschlafen. Es war okay, es war jetzt auch nicht falsch oder so. Und mein Leben war eigentlich okay bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, dass was fehlt.
Jetzt seid ihr da ein Jahr lang miteinander am Flirten, ohne das so richtig zu merken?
Genau, absolut.
Wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn ich ein Buch schreibe und will, dass das nochmal sehr viel länger wird, dann diese Phase würde ich dann auch ausdehnen bis zum geht nicht mehr.
Die war auch schön.
Wo jeder, der von außen drauf schaut, sagt, das muss doch jetzt mal, ne? Und dann ja doch wieder nicht. Irgendwann kam der Schritt ja dann doch. Also was ist passiert? Eine Aussprache oder ein Ereignis?
Ja.
Was hat sie angestellt? Er zeigt
also,
auf sie.
Genau, also ich glaube, Also dieses Jahr, wo wir nur geschrieben haben, uns immer mal wieder getroffen haben, wenn auch nicht, also durchs Training schon regelmäßig, aber haben wir auch nicht immer zusammen gespielt oder so. Aber wir haben uns dann ja auch privat teilweise getroffen, haben bis nachts um drei uns irgendwelche Songs gezeigt bei YouTube oder so, bei Spotify. Und ausschlaggebend war dann, es wurde tatsächlich ein bisschen konkreter. So, und zwar von ihm, also er ist schuld, möchte ich nochmal sagen.
Jetzt guckt er ganz fragend.
Naja,
ich bin sehr gespannt jetzt.
Ich auch.
Ich habe mich gefühlt, als ob ich so aus dem Dornröschenschlaf wach geküsst wurde. Auf einmal wollte ich wieder leben. Also ich wollte immer leben. Ich hatte nie, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, ich hatte nie eine depressive Phase oder so, aber mein Leben war recht grau. Und auf einmal wollte ich Musik hören und mit ihm teilen und ich wollte Bilder, Maler, alles, was mein Herz berührt hat, so diese ganzen dunklen Kunstbilder auch oder so, habe ich mit ihm geteilt und er hat zurückgeschrieben, was er darüber denkt und auf einmal war wieder Leben in mir und gar nicht im sexuellen Sinne, sondern erstmal so Kultur, ne? Kunst und Kultur haben wir wahnsinnig viel geteilt, wir haben dann Gedichte geschrieben, aber später, ne? Aber
oh, hier wurde noch nie ein Gedicht vorgetragen im Podcast, möchte ich nochmal erwähnen.
Das wird sich wahrscheinlich heute auch nicht ändern.
Ich hätte eins dabei.
Das ist schön für dich.
Ich mache mal eine Notiz.
Gedicht. Nach der Pause vielleicht.
So, es ist ja quasi auch fast Weihnachten, ne? Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, es ist noch Dezember. Wäre ja passend. Okay, aber was hat er gemacht? Also es muss ja irgendwann dieses... Oh Gott, wir machen jetzt miteinander Dinge und die haben irgendwie was mit dominant und submissiv zu tun. Irgendwie muss ja diese Erkenntnis euch ja mal wie ein Schlag getroffen haben.
Genau, also es war so, dass im Chat haben wir uns dann auch teilweise sehr persönlich unterhalten und er hat dann Sachen fallen lassen wie, ja, weiß ich nicht, wie war denn das? Also du hast irgendwann mal gefragt, so, also irgendwie war es dann auch, ich weiß nicht mehr, wie genau es war. Er hat mich schon im Chat dominiert. Also er konnte mich ganz hervorragend manipulieren, dass ich schon damals, obwohl wir nur eine normale Freundschaft waren, hat er dann seinen Unmut kundgetan, hat sich dann nicht mehr gemeldet, bis ich mich wirklich entschuldigt habe. Und ich musste mich dann aber wirklich, ich konnte nicht sagen so, hey Mann, sorry, sondern ich musste mich wirklich vernünftig entschuldigen. Und dann erst hat er den Chat wieder aufgenommen. Und er hatte mich dann schon sehr an der Hand. Und dazu kam dann noch, dass er manchmal oder einmal oder zweimal wahrscheinlich nur, hast du gefragt, so, was willst du dann? Willst du die Peitsche oder irgendwie so? Und dann habe ich gesagt so, ja, was wäre wenn oder?
Also immer noch so ein bisschen zögerlich und
das
halt, wenn du sowas schreibst, eher Scherz, Spaß oder schon so, na, vielleicht springst du drauf an.
Nee, es war Scherz zu dem Zeitpunkt. Also dazu muss man ja sagen, als wir dann tatsächlich zusammengekommen sind, hat es auch nochmal wirklich gedauert, bis wir gemacht haben, was wir jetzt machen. Also das hat ja auch, das erstmal sind wir quasi dann zusammengekommen, erstmal so, und dann hat es nochmal 6 Monate etwa. Ich meine, es ging schon früher los, dass so Sachen formuliert wurden, aber es hat dann auch nochmal Zeit gebraucht.
So ein bisschen gucken, das Publikum ist natürlich ganz ungeduldig. Wir sind jetzt hier seit knapp 40 Minuten dabei, zu schauen, wie ihr beide nicht BDSM gemacht habt, trotzdem die gegenseitige Kapitulation ausreichend verhandelt habt, offenbar. Ne? Aber das ist, also grundsätzlich ist so in dieser Art und Weise gewesen, ist halt, du machst Ansagen und wenn sie doof ist, dann hat sie sich auch zu entschuldigen, weil das macht man halt so, das ist ja auch durchaus mit der konservativen Erziehung vereinbar. Und sie muss sich dem halt fügen und sie fügt sich auch noch. Das ist ja auch, also ihr habt euch ja gegenseitig antrainiert, dieses Rollenverständnis zu haben, intuitiv. Ne? Das ist ja entgegen jeglicher Vorstellung von BDSM, wo man Konsens auf Augenhöhe macht oder so, sondern irgendwie, es ist ja auch kein BDSM, es ist so ein...
Das ist eine Liebesgeschichte, eine echte.
Das ist total romantisch. Jetzt muss ich diese Folge doch noch irgendwie vor Weihnachten veröffentlichen. Hast du eben gesagt, ihr seid zusammengekommen und dann aber immer noch nicht. Okay, das heißt, du hast, Merope, du hast alle Zelte abgebrochen und hast gesagt, so, jetzt der
genau.
Typ.
Genau, jetzt der Typ. Es war dann so, dass ich war ja verheiratet und wir hatten uns schon auch auseinandergelebt, hatten schon mal überlegt, zur Eheberatung zu gehen und so weiter. Und das begab sich dann, dass mein Mann damals nach Afrika gegangen ist beruflich und ich musste dann irgendwie noch ganz viel ihm helfen, seine Dienste übernehmen, dass er das überhaupt verwirklichen kann, und er verschwand dann nach Afrika, wo er kein Handy, kein Internet, kein gar nichts hatte, ohne eine Nachricht. Ich musste seinen Dienst, ich war früh weg, hab dann irgendwie noch, meine Eltern haben ihn noch zum Flughafen gefahren und so weiter, und er verschwand ohne wirklich einen Zettel so bis dann und dann, oder er war dann einfach weg, und ich habe mich, also ich habe dann zum ersten Mal gemerkt, dass diese Leere, die ich empfinde, einfach auch damit zu tun hat, dass unsere Ehe eigentlich am Ende ist, also dass da nicht viel ist. Unsere Ehe war so weit, dass man sich nicht mal mehr einen Zettel schreibt, wenn einer ohne Internetempfang, ohne Telefonempfang in ein Land, wo man laut Außenministerium nicht hinreisen sollte, über so eine Hilfsorganisation. Jedenfalls verschwand er ohne ein Wort, und ich hatte mich vorher aber aufgeraucht, weil das einfach so meine Persönlichkeit ist, zu dienen und zu helfen und alles möglich zu machen für jeden, und was ja irgendwie auch nie gesehen oder gewollt war und trotzdem benutzt wurde. Und er war dann weg, und für mich war irgendwie klar, ich habe dann noch mit einer Freundin telefoniert, und für mich war klar, dass ich aus dieser Ehe ausbrechen würde. Und das habe ich auch wirklich versucht und bin absolut gescheitert. Also wir hatten den schönsten Abend eigentlich auf der Welt, haben dann noch zusammen Klavier gespielt und was getrunken, und dann musste ich die Kinder nochmal ins Bett bringen, oder der Kleine rief nochmal, und als ich dann wieder runterkam, also die Kinder schlafen eine Etage höher, als ich runterkam, war Sal verschwunden.
Nee, Moment, ich hatte mich angezogen und war am Gehen.
Du warst verschwunden, du warst weg, als ich runterkam. Da hat er, glaube ich, zum ersten Mal gemerkt, so, oh Gott, jetzt will sie wirklich was, nehme ich an. Und dann hatten wir kurze Zeit später, saßen wir im Auto nach dem Training, und da habe ich ihm gesagt, weißt du, ich will dich, weil du bist, und
jetzt steht sie da und sagt, ich will dich. Was sagt man da?
Das war sehr schwierig für mich, die Situation, weil ich wollte sie einerseits nicht verletzen an der Stelle, auf der anderen Seite ging das überhaupt nicht zu vereinbaren mit meinen Prinzipien, mit denen ich aufgewachsen bin. Also das ging einfach, es war nicht in Ordnung an der Stelle. Gleichzeitig mochte ich sie aber sehr gerne. Also eigentlich, ich wollte das eigentlich schon auch, aber ich konnte es eigentlich nicht, und ich durfte es eigentlich auch nicht und wollte sie aber auch nicht verletzen. Es war sehr schwierig. Ich habe sie dann, glaube ich, letztlich habe ich dich hingehalten. In solchen Situationen weiche ich dann immer aus auf so halbe Aussagen. So, ja, im Moment nicht, sowas in der Art. Und das habe ich, glaube ich, da auch gemacht, irgendwie in der Form. Aber es rumorte danach, und das wurde tatsächlich, danach ging das Verhandeln eigentlich so richtig los. So.
Stimmt.
Wie sieht's denn dann eigentlich aus und unter welchen Umständen, und dann wurde es wurde immer flirtiger, und es ging auch immer mehr an die Substanz, und es war uns eigentlich, ich bin mir nicht sicher wann, aber es war uns eigentlich irgendwann beiden klar, dass es eine Frage der Zeit sein würde, weil ja, es ging einfach zu tief an der Stelle schon, oder?
Ja, wir waren auch, durch das Jahr waren wir schon so eng verbunden, und
dann hatte man auch irgendwie nach möglichen, in Anführungsstrichen, Ausweichterminen gesucht und ob man nicht, wo man sich mal treffen könnte und überlegen, weil es war auch überhaupt nicht leicht, bei ihren Verpflichtungen irgendwie Termine zu finden und gerade mit Kindern und allem möglichen drum und dran, und das war dann eigentlich schon fast, genau.
Das heißt, hast du dann irgendwann gesagt, ja, du hast mich ja mal im Auto was gefragt. Ja. Miruppe, wenn er es nicht mehr weiß, du kannst es ruhig sagen.
Doch, ich weiß es noch. Ich kann ja mal meine Situation oder meine Geschichte erzählen. Also für mich war das so, wir hatten so lose. Sie hatte immer so gesagt, naja, wie wär's denn dann da und da und keine Ahnung. Und ich dachte immer, ach, das meint sie doch ohnehin nicht so. Das klappt doch am Ende eh nicht. Und dann war es ein Tag vor meinem Abschlusskonzert eben, da saßen wir da und auf einmal waren wir alleine zu Hause, und ich dachte schon so, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie das jetzt wirklich drauf anlegt. Und dann meinte sie so, na, wie sieht's aus? Wollen wir nicht mal rübergehen? Und letztlich irgendwie kam es dann dazu.
Sie hattet einfach schnöden, hemmungslosen, animalischen Sex.
Ja, also ich würde es gar nicht mal animalisch bezeichnen, weil ich hatte ja so gut wie null Erfahrungen. Ich war, also alleine schon, weil ich so wenig Erfahrung hatte, habe ich gezittert wie Espenlaub. Ich konnte gar nichts mit nichts anfangen. Ich war nur komplett überfordert mit der Situation, weil halt eben gleichzeitig zu dieser körperlichen Geschichte, die mir ja doch recht fremd war zu dem Zeitpunkt noch, diese ganzen dort zum Gewissenskonflikte mitspielten. Weil das war der Rubikon, ne? Ab dem Moment gab es eigentlich keinen. kein Zurück mehr.
Das sind so ein bisschen amerikanische Moralvorstellungen. So,
ne? So ein bisschen schon. Und das ist interessant, weil eigentlich meine Mutter immer sehr locker war. Was sowas, aber wobei auch, naja.
Tut, was ihr wollt, aber habt auf keinen Fall Sex, dann kommt ihr in die Hölle.
Nein, nicht, ja, nicht,
also,
nicht
auf die Art und Weise, aber, nee, mehr aber so. So schlimm muss es ja angedroht sein, damit man sich so, na, zwei erwachsene Menschen, mein Gott, und die wollen halt und dann tun sie halt Dinge und im Zweifel bereuen sie es und haben einen Fehler gemacht, aber vielleicht tun sie erstmal, ne? Sondern ganz klar kopflastig und alles durchdenken und moralische Konsequenzen durchdenken. Und dabei merkt, also wenn ich euch zuhöre, ich höre so viel Leidenschaft und Knistern und Verlangen, was da über nicht Tage, Wochen, nein, über Jahre quasi gewabert hat zwischen euch. Na klar, irgendwann musste es ja mal passieren, aber das hätte wahrscheinlich ein externer Beobachter schon an Tag 2 wahrscheinlich sagen können, weil es einfach irgendwie darauf hinausläuft. Aber man will es ja auch selber nicht so wahrhaben.
Genau. Und es war wirklich auch, es war schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber sie hat mir tatsächlich, das war dann, ich finde, das war nicht deine Schuld, das war dann dein Anteil daran. Sie hat mir da sehr auch drüber geholfen. Sie hat mich da sehr mitgerissen, so mit dem Ganzen. Es war ganz toll auf einmal alles und wir haben uns dann dauernd gesehen und wo es ging und es wurde dann irgendwie immer mehr, so gut es geklappt hat. Und das, genau. Also ich habe dann nichts bereut in dem Sinne. Aber es war, der Anfang war schwierig, so der Punkt zu sagen, jetzt überschreiten wir diesen Punkt, diesen Tipping Point.
Europa, jetzt warst du ja bewusst, was du so für Dinge gut finden könntest und jetzt zerrst du ihn ins Schlafzimmer und da musstest du ja wohl ein bisschen Führung übernehmen erstmal, vermute ich jetzt mal ganz dreist. Das widerspricht ja eigentlich dem, was du gerne gehabt hättest, vermute ich. Mhm. Kannst du dem widersprechen oder liege ich da halbwegs richtig? Weil du musst ja erstmal gegen deine Sehnsucht etwas tun mit einem Menschen, mit dem du es auch gerne tust, aber irgendwie ist es ja dann doch nicht das. Also man kann sich jetzt nicht vorstellen und dann hat er dich dominant genommen, du merkst, ich bausche das jetzt fürchterlich auf. Geht ja nicht. Trotzdem gut, schön.
Also es war schon so, dass, also jetzt vielleicht das erste Mal vor seinem Konzert, das war ja so wirklich, das war eine komische Situation für uns beide. Ich habe Ehe gebrochen. Das war ganz, also es war wirklich, es war ätzend, Mann. Und er hatte keine Erfahrung, darf ich das sagen? Oder schneiden wir das?
Nee, nee.
Und war ganz aufgeregt. Das habe ich alles gar nicht so mitbekommen tatsächlich, weil ich selber so in meinem eigenen Gefühlskonflikt war. Und also es war wirklich die Erlösung, aber mehr war es erstmal auch noch nicht, weil irgendwie waren die, das ist schwierig, also es ist schwierig, Menschen zu verletzen, sowas zu tun und genau, also da war ich wenig bereit für irgendwas, selbst wenn er irgendwas in die Richtung gemacht hätte, hätte ich es glaube ich gar nicht mitbekommen, weil ich selbst so in meinem Gedankenkarussell war und dann die folgenden Male, muss ich sagen, ging es eigentlich schon so zur Sache und am Anfang musste ich immer so schmunzeln, weil also er hat schon immer die Führung übernommen, hat mich in verschiedenste Positionen gedrückt und auch hatte auch ganz oft die Hand an meinem Hals, hatte ich zum ersten Mal eine Hand an meinem Hals und ich wollte immer mehr davon, also es war Wahnsinn. Und so diese Positionswechsel auch und diese Leidenschaft, die er da hatte oder diese, ja, er war schon so ein bisschen wie verdurstet oder ich kann es gar nicht beschreiben. Du hattest unglaublich viel, viel, viel Lust auch in dir und hast mich immer umklammert. Ich kam gar nicht raus aus den Griffen und ich musste immer so ein bisschen schmunzeln, weil die Positionen ganz oft so waren, wie man sie, glaube ich, im Fernsehen sieht oder so. Also so.
Im Fernsehen.
So, warum soll ich jetzt das Bein hochnehmen? Naja, wahrscheinlich, weil das halt dann die Kamera oder so. Also ich musste, Entschuldigung.
Nein, weil man dann mehr Zug hat. Nein, das können wir nicht.
Also, du hast also gegoogelt und Dinge herausgefunden.
Nein, ich habe nicht gegoogelt, ich habe einfach viel geguckt, viel Videos geguckt. Also ich habe ja, wie gesagt, wenig Erfahrungen während der Schulzeit gemacht, beziehungsweise gar keine wirklichen. Und da habe ich halt mir ganz viel angeguckt im Internet. Ich war sehr, sehr, sagen wir, interessiert, was das angeht. Und genau, und da hatte man dann natürlich verschiedene Bilder auch so vor Augen, was so geht. Was so gemacht werden kann.
Ja, und dadurch gleich die Führung und das musste ja klappen.
Interessant war, als ich diese ganzen, da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt, als sie mich mal gefragt hatte, was ich denn gerne angucke. Das war tatsächlich noch vor der Zeit, bevor wir dann tatsächlich, also es war so in dieser Zeit zwischen Weihnachten und, ne?
Ja.
Alle Videos, die ich ihr geschickt hatte, waren hart. Und es war immer so, dass der Mann irgendwie die Frau auf irgendeine Art und Weise übernimmt und so überwältigt. Und das war schon auch witzig im Nachhinein.
Aber war nichts BDSMiges drin?
Ja, da wurde auch gewirkt und da wurde auch Zeug gemacht. Also es war jetzt nicht, es war nicht so gelabelt und es war auch nicht, also darauf wurde nicht der Fokus gelegt, aber es waren schon solche Elemente drin, definitiv. Hm. Also dann irgendwie, ja.
Also es war ja schon auch von Sex and Submission oder so, ne? Dieser.
Da war eins dabei, das hast du recht. Das stimmt, das ist natürlich klar, aber es ist, wie gesagt, ich war schon immer trotzdem noch bei diesem, stimmt schon, eigentlich hast du recht. Da war auch was dabei von.
Ich fasse zusammen. Ich habe das dann irgendwie nach ewigen Zeiten geschafft, im Bett zu landen. Jetzt sind wir hier ja doch irgendwie ein BDSM-Podcast. Das heißt, irgendwann muss ja mal ja die Sub und der Dom wissen, dass sie Sub und Dom sind. Gab es ein Gespräch oder immer weiterentwickelt? Also ich mag so ein bisschen wissen, wie organisch ihr da vorgegangen seid oder ob irgendwann einfach mal von dir einfach mal dieses sein musste, ich will vor dir auf die Knie gehen, ich will, dass du mich schlägst, um Himmels Willen, jetzt mach einfach böse Sachen mit mir. So könnte ich mir das fast vorstellen, dass du das genauso sagst.
Nein, es war, weißt du es noch?
Also ich erinnere mich daran, dass sie irgendwann mal gesagt hat, hey, willst du mich nicht mal hauen?
Nur aber so ein bisschen hauen. Aber so habe ich es doch ganz bestimmt nicht gesagt.
Doch, so hast du es gesagt, im Keller, ich weiß es noch ganz genau.
Ich bin viel subtiler.
Im Keller. Nee, du warst nicht subtil, was es angeht. Sondern du hast einfach gesagt, kannst du mich auch mal so ein bisschen einfach hauen? Und ich dachte so, man kennt ja das Hauen im sexuellen Sinne. Und ich dachte einfach so ein bisschen hauen. Und ich weiß noch, wie ich dann so, ja, so, na, so in der Art. Nee, Dollar. Also, okay. Nee, Dollar. Ich war so, okay, jetzt erstmal die Handfläche nochmal in Ordnung bringen. Ja, weil das, und das war so die ersten, in meinen Augen, die ersten Hiebe, die ich dir verpasst habe. Doch?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe gesagt, dass ich gerne mal einen Po voll hätte und du hast gesagt, das ist kein Problem, hast die Handflächen aneinander gerieben, hast gesagt, ich komme aus Süddeutschland und hast auf deine Schenkel geklopft. Oder war das später die Szene?
Ich glaube, das war später.
Bei dir zu Hause war das?
Das war später.
So, also ihr werdet euch offenbar nicht einig, wie genau ihr es gemacht habt, aber irgendwann wurdest du das erste Mal in deinem Leben auf den Popo gehauen. Mhm. Gut, du musstest es einfordern, auch da wieder so ein bisschen, wie fühlt sich das an?
Also mir war alles Hochnot peinlich. Ich wäre am liebsten bei allem, was dann auch noch folgte, bestimmt noch das ganze nächste Jahr oder das ganze nächste halbe Jahr, wäre ich am liebsten jedes Mal am Boden versunken, vor Scham.
Aber dir war doch bewusst, es gibt BDSM, du hast, ich glaube sogar im Lexikon auch Begriffe schon viel früher nachgeschlagen und dir war auch irgendwie auch bewusst, das möchtest du haben und du hast ihm sogar aufgefordert, mach mal was. Woher kommt es, dass dir das peinlich ist?
Naja, ich meine, ich habe mein ganzes Leben diese Seite von mir verheimlicht, weil das hatte ja auch irgendwie Gründe und ich glaube, dass das einfach so verfestigt war in meiner Persönlichkeit, dass mir diese Seite peinlich war, weil sie eben nicht der normalen Gangart so entsprach, dass ich mich dafür einfach lange, lange, lange Zeit geschämt habe.
Aber dennoch hast du ihn immer wieder eingeladen. Mach mal.
Ja, also ich meine, mir war das so peinlich, dass ich die Hälfte der Zeit wahrscheinlich verdrängt habe. Aber ich habe das gar nicht so in Erinnerung, dass ich da oft nach... Doch, ich habe eigentlich... War, doch, ich habe oft nachgefragt. Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, der Vorteil war, dass ich eben sexuell so ein unbeschriebenes Blatt war und deshalb total offen gegenüber allem. So. Also ich war überhaupt nicht... Ich war dem eigentlich nicht besonders reserviert. Ich meinte, okay, dann probieren wir das mal aus. Ich glaube nicht, dass du es so oft eingefordert hast. Ich glaube, wir haben das dann einfach mal ausprobiert und es ging relativ schnell über in, da war dann einmal Fesseln dabei und dann ging es aber relativ schnell über in, da hast du mir dann irgendwie, hast du es mir nahegebracht, dass du doch doller gehauen werden möchtest. Stärker, dass man mal da ausprobiert, vielleicht ein Instrument und dann war ja schon ein halbes Jahr vorbei. Es ging ja alles dann sehr schnell. Also die Gespräche fingen dann an nach 3-4 Monaten, nehme ich an. Und dann 2 Monate später waren wir schon die Gatte kaufen. Also.
Und 2 Monate später schon. Ne? Also ihr habt euch, ich finde, aus meiner Perspektive sehr viel Zeit gelassen.
Aber man darf nicht vergessen, dass ich an dem Moment seit 6 Monaten Sex hatte, als ich mir die Gatte gekauft habe.
Ja, okay. Also aus der Perspektive schon wieder sehr schnell. Aber man merkt schon, so dieses, und alles, was man probiert, ist dann irgendwie gut und man muss mehr davon haben.
Das war dann nur noch in meinem Kopf. Ich habe dann das Internet natürlich für mich entdeckt und ganz viel Geschichten gelesen, also so mit Sex, mit erotischem Inhalt, und habe da Ideen übernommen. Und wir haben am Anfang, also ich sag mal, die ersten 2 Jahre haben wir, glaube ich, so viel ausprobiert. So ein buntes Reservoir an sexuellen Varianten und Spielereien, und aber auch, also was nicht so sexuell tingiert war. Also wir haben ja auch nur Schmerz, machen wir ja ganz viel so, dass man nur Schmerzen zufügt ohne sexuellen Inhalt, sondern eher dann so mit Trost, wobei es eigentlich immer zur sexuellen Handlung danach kommt, aber meistens dann eher liebevoll so nach dem.
Ja. Aber ist dir jetzt immer noch unangenehm, wenn du davon erzählst?
Mal ja, mal nein. Ich bin jetzt dazu übergegangen, mich bei meinen Freunden zu outen, und es kommt in der Regel, kommt Ehrlichkeit total gut an. So, und da ist es mir nicht peinlich, da fühle ich mich eigentlich eher extravagant oder wie so ein bunter Vogel. Das gefällt mir auch, weil nichts anderes bin ich ja letztendlich. Also so diese Welt von BDSM ist einfach so, so bunt, und man lernt so viele verschiedene Menschen kennen. Das ist ein Vorteil, denke ich, gegenüber Vanillas, die, also so blöd wie es klingt, aber man ist halt in so einer, ja.
Du sagst gerade 2 Jahre. Es muss ja doch irgendwann dieser Punkt kommen, wo man auch mal ausspricht, was wir hier machen, ist BDSM, und das ist das, was wir mögen. Ich meine, das ist ja für euch beide wirklich eine große Erkenntnis und ein großer Schritt. Das muss man ja voreinander zugeben und für sich selber ja auch nochmal, dass man pervers ist.
Also interessant war, dass sie am Anfang viel mehr, ich habe immer so ein bisschen mitgemacht, aber sie hat viel mehr dafür gebrannt als ich eigentlich. Der erste Moment war dann, als wir, ist es ein Jahr, nach einem Jahr quasi, also im Frühjahr wieder gewesen, also quasi ein halbes Jahr, nachdem wir haben da die Gerte gekauft gehabt und haben da dann, es muss etwa 2-3 Monate später gewesen, ein Monat später.
Die genaue Zeit einordnen, wie viele Monate, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Genau. Ne?
Auf jeden Fall haben wir dann gab es einen Abend, an dem es wirklich um Schmerzen und um Tränen und um Trost ging. Und ab dem Moment nahm es dann wirklich auch Gestalt an. Eigentlich war klar, was man dann macht. Es war nicht viel später, dass wir dann so einen sogenannten Codex Subjektionis, nannte er sich. Also wir haben dann im Grunde Regeln verfasst, wie sie sich zu benehmen hat. Und im Grunde war ab da auch schon dieses, im Prinzip nahm da schon so das TPE Gestalt an der Stelle. Also man hat dann schon darüber geredet, dass man eigentlich auch im Alltag 24/7, das war am Anfang sehr schwierig wegen der Kinder, aber auch da im Grunde hatte man schon die ganze Zeit über BDSM geredet, und wir waren uns auch klar eigentlich, dass es BDSM ist, was wir da machen.
Vielleicht wollen wir das Publikum mal ein bisschen füttern. Regeln, wie sie sich zu verhalten hat. Also mich würde interessieren, welche Regeln gab es? Welche waren umsetzbar und haben sich auch als schön herausgestellt, und von wem kam die Regel eigentlich? Weil das finde ich auch immer die spannende Frage. Also was hat euch da begleitet und was habt ihr probiert?
Also die kam eigentlich von uns beiden, die Regeln. Wir haben beide Input gegeben. Bestimmte Sachen, zum Beispiel, dass ein Tee da steht, wenn ich komme, oder dass, weil wir haben uns zu der Zeit viel morgens getroffen, dass einfach immer was bereitsteht, was Warmes zu trinken, oder dass sie immer mich anzusprechen hat mit Sensei, hatten wir das in dem Fall, nach Ja, Nein und Danke. Das musste einfach da sein. Wenn das nicht da war, dann gab es eine Ohrfeige oder man hat sich das gemerkt und später anders vergolten.
Strafe gab es?
Strafe gab es.
Ist das ein Teil eurer Beziehung? Ist Strafe ein wichtiges Element?
Ja.
Ja. Also wenn sie sich nicht verhält, wie sie sich zu verhalten, dann lernen, ja.
Okay, frage ich mal, gab es jetzt heute, während ihr hier seid, gab es schon Dinge, die vergolten werden wollen?
Hier noch nicht, im Auto vorhin schon.
Aha.
Also wenn sie war dann sehr fahrig und passt da nicht auf, dass sie bestimmte Sachen machen muss, oder hat dann in meinem Namen eine Nachricht geschrieben, die ich ihr gesagt hatte, wie sie sie schreiben soll, und sie hat sie dann anders geschrieben und solche Sachen. Sowas will dann vergolten werden, ja, weil das euch einfach nicht gehört. Richtig?
Ja.
Rupert, dann wollen wir dich mal ein bisschen einordnen. Eher so, möchtest du gern fügsam sein oder magst du eher herausfordern? Also die Brad ist natürlich jetzt der Begriff.
Ich bin gar keine Brad. Ich bin immer fügsam, aber ich mache genug Fehler. Das so, ich weiß nicht. Oder seine Erziehung ist sehr streng.
Ja, oder es ist einfach, er drückt sich nicht präzise aus. Ach nee, das wäre jetzt Brad, ich will das so zu sagen. Aber wenn ihr jetzt, ich sag, nehmen wir mal an, ihr habt einfach mal so einen Abend für euch, gibt es Dinge, die, auf die du wirklich, die dir schwerfallen, die ihr im Konsens drin habt, die ja unweigerlich dazu führen, dass irgendwas schief geht oder was heißt schief geht, aber dass du deine Strafe auch bekommen wirst?
Wenn wir einen Abend für uns haben, dann ist das überhaupt nicht schwierig. Das ist alles ganz, ganz einfach. Ich meine, sicherlich ist der ein oder andere Fehler dabei. Wahrscheinlich.
Aber so ein bisschen will man das auch, muss ich ganz ehrlich sagen. So ab und zu, es wäre ja sonst in Anführungsstrichen langweilig, wenn immer alles perfekt wäre. So finde ich zumindest. Ich sanktioniere ja gerne mal hier und da.
Ja.
Ich definiere Strafe so, das ist ein geregelter Rahmen, der dann aber auch die Sache erledigt. Also das ist dann vergeben und vergessen danach. Und da wird auch nicht nochmal nachgestichelt, sondern damit ist die Sache sanktioniert und damit ist gut.
Ja, ist bei uns auch so.
Das heißt, für dich ist das befreiend?
Für mich ist es ein Stück weit Absolution. Ich habe einen Fehler gemacht, ich werde bestraft und damit ist die Sache vom Tisch.
Okay, und Strafe ist auch wirklich dann Strafe, also körperlich, und das ist einfach Schmerz, der nicht schön ist, nicht lustvoll, sondern es ist einfach nur Gewalt.
Genau.
Interessanterweise wollte sie am Anfang, du hast am Anfang schon gerne auch mal Strafen provoziert, weil diese Strafen am Anfang noch keine wirklichen Strafen waren.
Weil, ja, wir sind ja zusammengewachsen auch in der Zeit und du warst manchmal so ein bisschen laissez-faire, glaube ich. Und dann musste man strafen oder man musste irgendwas provozieren, damit was von dir kam, damit ein bisschen Input, glaube ich, kam oder so. Aber ich war nie brattig, also nie.
Jetzt hast du natürlich das Problem, eine Strafe, das muss ja einem gewissen Regelwerk folgen. Das heißt, du sagst, wenn das, dann Konsequenz. Das heißt aber auch, du gibst ihr die Kontrolle darüber.
Ja und nein, ich weiß aber auch, dass ich, also wir haben nie festgelegt, wie viele Schläge für was zum Beispiel die Folge sind, aber ich weiß schon auch, die Strafen so zu gestalten, dass sie ihr nicht gefallen, tatsächlich. Also, dass sie nicht das provoziert, weil sie jetzt Lust hat darauf oder weil sie so. Und es gab auch Situationen, wo ich gesagt habe, nee, jetzt nicht, ich weiß, du willst es provozieren, gib Ruhe und was auch nicht. Dann straft man im Zweifelsfall mit Missachtung, wobei man da ja aufpassen muss, dass es sehr schnell in Liebesentzug übergeht. Und Liebesentzug ist ganz fies. Also genau, das so von wegen, dass man jetzt sich gar nicht mehr kümmert, dass man jetzt, dass es einem jetzt egal ist, jetzt hat sie sich schlecht benommen, jetzt hört sie einen halben Tag lang gar nichts von mir, weil so. Und ich habe das dann auch nicht, am Anfang habe ich es jetzt auch nicht als Aufgabe formuliert. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, du warst so ungezogen, dass ich mich gezwungen sehe, dass du jetzt 3 Stunden lang nichts von mir hörst und in der Zeit formulierst du, was du falsch gemacht hast beispielsweise und schickst es mir als Text um Punkt 19 Uhr. Sowas könnte man ja machen, dann wäre das geordneter Liebesentzug gewesen. Aber ich habe dann einfach gesagt, nee, das wird mir jetzt hier zu bunt. Ciao. Das war so am Anfang die Zeit. Und das war dann, das ging dann schief.
Ja, man muss ja probieren. Also du hast ja jetzt einfach noch nicht so die Riesenerfahrung. Wenn jetzt eine Strafe aus eurer beider Sicht angemessen ist, dann muss es ja auch durchgeführt werden. Fällt dir das schwer oder macht dir das sogar Spaß?
Also es kommt ein bisschen darauf an, wofür die Strafe gilt quasi. Also es gab zum Beispiel Situationen, wo sie sich mir widersetzt hat quasi. Also sie hatte eine Anweisung und die Anweisung hat sie sich entschieden, nicht zu befolgen, weil sie mir was Gutes tun wollte an irgendeiner Stelle. Weil sie mich schützen wollte oder es kommt auf die Situation an. Aber es gab Situationen, wo wirklich so ein Interessenskonflikt besteht. Also wenn ich zum Beispiel sage, sie soll, mir fällt jetzt kein Beispiel ein.
Ja, ihn zum Beispiel nicht wecke. Also er sagt, weck mich, wenn es dir schlecht geht oder wenn irgendwas ist oder so. Und ich entscheide aber, dass er so spät im Bett war, dass ich ihn nicht wecke oder so.
Ach genau, beispielsweise sowas. Aber
sowas. Und er kriegt es dann raus, dass doch irgendwas war und dann ich ihn nicht geweckt habe, obwohl er es angeordnet hat und ich aber gesehen habe, bei WhatsApp war er dann und dann noch online, dann lasse ich ihn lieber schlafen oder irgendwie sowas.
Dann zum Beispiel, dann ist es theoretisch, muss ich sie dann strafen, weil sie gegen die Regeln verstoßen hat oder gegen meine Anweisung verstoßen hat, aber gleichzeitig muss ich sie nicht, würde ich sie gerne nicht strafen in der Situation, weil sie ja für mich auch gehandelt hat. Da fällt es mir dann schwerer, aber wenn wir beide der Meinung sind, dass eigentlich gestraft werden muss und dass es dann auch ganz klar ist, da genieße ich das doch auch ziemlich.
Ja, weil ich gehe ja zurück zu dem gemischten Doppel, ne, dieses sich immer wieder rausreden. Nein, ich habe dich nicht geweckt, weil da, ne, genau. Da ist ja im Prinzip wieder genau die Situation. Und ich glaube, da ist dann auch gewollt dieses, nee, nichts damit rausreden, so ist die Faktenlage. Und dann musst du, Merope, das einfach hinnehmen, auch wenn es vielleicht auch nicht gerecht ist, damit es dann auch gut ist. Also ist eine Strafe, tut die dir gut, auch wenn du sie nicht einsiehst?
Naja, es ist immer schwer zu dem Punkt. Also er sagt die Strafe nicht an, so das werden jetzt, weiß ich nicht, 100 Schläge mit dem Rohrstock oder so, sondern er hört dann auf, wenn er nach meinen Lauten befindet, dass es genug ist oder so. Also eigentlich, wenn ich am Boden erst bin, so, dann wird aufgehört mit einer Strafe. Und dieser Punkt des Nicht-Einsehens, der bricht ja ganz schnell. Also so unter Schmerzen kann man Menschen ja dahin bringen, dass sie auch aufgeben, so. Und ich finde, wenn er mich, also wenn ich richtig gestraft werde, bin ich danach wie Wachs in seinen Händen, dann bin ich ein weißes Blatt, dann stimmt alles, was er sagt. Und wenn er sagen würde, spring aus dem Fenster, dann würde ich es machen, so.
Wie ist das in der Situation? Also es sind Schläge und gibt es da eine Vorbereitung, bestimmte Position, Haltung, wirst du irgendwie fixiert dafür? Oder wie stelle ich mir das vor, wenn das jetzt hier passieren würde, wie kann ich mir das vorstellen?
Na, es ist mal so. Es kommt ein bisschen drauf an, wie die Strafe wird, wie hart die Strafe wird, aber.
Sie hat was Schlimmes angestellt.
Na, dann würde ich sie wahrscheinlich befestigen und dann würde ich auch unvorbereitet, so Cold Caning beispielsweise, wirklich mit dem Rohrstock abziehen. Natürlich dann, ich achte da natürlich drauf, wie sie reagiert und was. Und es geht mir nicht darum, dass sie da einen hysterischen Anfall kriegt, weil sie den Schmerz nicht mehr aushält oder ins Koma fällt oder weiß ich nicht was, sondern das ist dann natürlich schon, dass ich darauf achte, wie sie darauf reagiert. Aber dann bin ich schon, dann bereite ich auch nicht vor, ich wärme nicht auf, sondern sie wird dann fixiert und verhauen. Und teilweise, wo sie gar nicht gut drauf reagiert, zum Beispiel, was sie gar nicht gern hat, sind so pieksende Sachen wie Zahnstocher oder jetzt Bierdeckel, sowas zum Beispiel. Mit sowas wird dann teilweise auch noch gespielt, wenn man merkt, es braucht einfach noch einen Schritt mehr. Weil wenn man zum Beispiel zwischen den Beinen hinten einen Zahnstocher hat, den man da irgendwie auch zu halten hat und dann noch draufgehauen wird, das ist ganz schön fies. Also.
Ja, sehe ich jetzt aber bei dir gerade auch so ein bisschen Begeisterung für die Boshaftigkeit. Sehr ja, gut.
So ein bisschen. Also
ist das für dich ein positiver Vorgang? Es macht dir Spaß? Du hast die Möglichkeit, an der Stelle jetzt wirklich mal boshaft zu sein und ihr wisst beide, hinterher wird es für euch beide schön gewesen sein, aber aus sehr unterschiedlichen Motiven offenbar.
In den meisten Situationen ist es so, ja. Es gibt, wie gesagt, immer Situationen, wo man noch selbst eventuell so enttäuscht ist oder wo einem vielleicht der Sinn gerade nach was ganz anderem steht oder man jetzt nicht einsieht, warum man jetzt da, also das gibt Situationen, das kommt auch immer auf das Alltagsleben an, wie es gerade so steht im Alltag, aber im Prinzip kann man das so zusammenfassen, dass es eigentlich für uns beide danach schön ist und dass ich Spaß habe, sie dann zu quälen und vor allem, dass ich nicht im Sinne der Session, also die wir dann normalerweise machen, abseits der Strafen, darauf achte, dass ich da schön aufwärme, sondern ich kann einfach mal, jetzt hast du es dir verdient, jetzt kriegst du es mal richtig. So, das macht dann schon Spaß, ja, definitiv.
Ist denn eine Verhaltensänderung dabei beabsichtigt?
Das ist die gute Frage. Das ist jetzt so ein bisschen der Teufelskreis, den man da eventuell unterbrechen würde, wenn ich jetzt sagen würde, auf keinen Fall darf sie das nochmal machen, weil natürlich gibt es Situationen, wo diese Verhaltensänderung beabsichtigt ist, aber in den meisten Situationen, sage ich ja, komplett ohne Fehler wäre es leblos auf dieser Ebene quasi ein bisschen. Insofern, ja. Also ja und nein.
Also ich glaube schon, dass du relativ viel Verhalten schon modifiziert hast. Aber meistens waren es dann ja auch wichtige Sachen. Also sehe ich mittlerweile auch so, dass du eigentlich Sachen bestraft hast. Also du bestrafst ja nicht irgendwas, was nicht wichtig wäre oder so.
Also sie ist zum Beispiel mit ihrem Auto, sie hat sich eine Zeit lang, darf ich das sagen, nie richtig angeschnallt. Und da gab es immer richtig Ärger, wenn sie dann unangeschnallt vor meiner Tür auftauchte in dem Auto. Das hat nämlich nicht gepiept oder gar nichts, sondern es war ein älteres Auto. Und sowas konnte ich zum Beispiel gar nicht haben. Oder genau, das Autofahren war am Anfang so ein Ding. Ne?
Das Autofahren war ein ganz großes Thema, ja.
Wie ist das für dich, wenn du merkst, dass dein Verhalten tatsächlich modifiziert wird? Ich meine, du bist ja eine intelligente, erwachsene Frau, die eigentlich den logischen Schluss ziehen kann. Ich nehme jetzt mal das Beispiel mit dem Anschnallen, die weiß, das macht man eigentlich, das sollte man so tun. Und offenbar hat die Logik nicht dazu beigetragen, dass du das ernst nimmst, aber jetzt von ihm die entsprechende Motivation in Form von Strafe führt dazu. Ist das eine Erleichterung für dich?
Was meinst du?
Da denkt jemand für dich mit und der setzt dir Grenzen und sagt so und nicht anders.
Also beim Autofahren oder so ist es keine Erleichterung, weil ich muss mich ja viel mehr benehmen. Also, das ist, ich kann nicht einfach mein Ding machen, sondern ich muss aufpassen. Und aber ich verstehe auch ihn. Also es ist eigentlich so, wie ich es auch meinen Kindern, wenn die jetzt Auto fahren, also würde ich auch sagen, sag mal, hast du eine Meise, schnall dich mal an. Das ist dein Leben, ja, was mir lieb ist. Und genau das hat er mir ja quasi auch eingetrichtert, dass also auch so, wenn er mich wegen Anschneiden zum Beispiel bestraft hat oder so, dann musste ich immer wieder nach jeder winzig kurzen Pause, warum machen wir das hier? Und da musste ich sagen, weil ich nicht angeschnallt war und dir mein Leben lieb ist oder weil es gefährlich ist und andere gefährdet. Und ich musste das immer wieder wiederholen. Und
ja, da ist ein sehr großer Caring-Aspekt einfach mit drin. Und dieses Aufeinander aufpassen ist da gleichzeitig mit drin. Also so martialisch dieser Akt vielleicht aussehen mag, aber er enthält doch ganz viel Liebe.
Ja, ich glaube, sonst würde ich mich auch nicht in der Art bestrafen lassen oder verformen lassen, weil es ja, wie gesagt, einen guten Grund gibt. Also ich wurde auch noch nie für Sachen bestraft, die irgendwie affig waren oder die, oder sagen wir mal so, wenn er Sachen strafen wollen würde, wo ich wirklich mit Herzblut sage, das war richtig oder sowas, dann würden wir auch drüber reden können. Also dann darf ich auch um ein Gespräch bitten oder so weit. Ich nehme ja nicht alles hin oder er lässt nicht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll.
Nee, du hast dann die Möglichkeit zu sagen.
Ich habe die Möglichkeit, ein Veto einzulegen, und bei den Sachen, die wirklich doof sind, wie unangeschnallt fahren oder rote Ampel nehmen oder ungefragt. Ja, in Berlin sind alle Ampeln immer rot. Also
ja, natürlich.
Es ist weniger die rote Ampel als mehr dunkelorange, gerade noch so.
aber auch, ich meine, im BDSM, wir haben ja nun mal diesen SSC-Kontext, und habt ihr ein Safe-Word?
Das ist auch so eine Story, ne? Wir haben ein Safe-Word und ich würde es halt nie benutzen. Und ich habe irgendwann nach 3 Jahren mal so lapidar gesagt, so, ach Mensch, ich weiß gar nicht mehr, wie unser Safe-Word geht. Und da hat er mich auch so vermöbelt. Also das war gar nicht witzig. Da war er so sauer, weil er sich drauf verlässt natürlich, dass ich ein Safe-Word habe und dass ich es auch sagen könnte, wenn ich wollte.
Problem ist,
aber ich sag's halt nicht.
Genau, das Problem ist, dass sie das Safe-Word als Versagen empfindet. Sobald sie das Safe-Word sagt, hat sie quasi die Aufgabe nicht geschafft. Und das ist, haben wir auch noch nicht rausgekriegt. Das Nein-Sagen im BDSM-Kontext klappt bei dir nicht gut. Aber vielleicht ist es auch, man kann es auch positiv, wir haben bis jetzt noch keinen Punkt erreicht, wo es irgendwelche nachhaltigen Schäden verursacht hätte, dass wir einfach, also es hat eigentlich immer geklappt, dass ich irgendwie gesehen habe, was Sache ist bei dir.
Ja.
Ja, ich glaube, ich habe das im Podcast schon mehrmals gesagt, aber ich glaube, lange nicht mehr. Safe Words bin ich auch immer so ein bisschen gespalten. Ne? Auf der einen Seite, ja, wenn man sich nicht gut kennt, ist das unbedingt notwendig, einfach als Basis zur Kommunikation. Auf der anderen Seite habe ich einfach mal gelernt, Safe Word heißt, man tastet sich ran, guckt mal, ja, ich mache jetzt so lange weiter, bis es kommt. Und mein Gegenüber hat aber möglicherweise, ist es in dem Moment gar nicht mental in der Lage, dieses Wort auszusprechen oder irgendwie selber zu merken, dass es zu viel ist. Und dann verlasse ich mich auf etwas, was faktisch in einer Extremsituation, wo ich es ja dann brauche, nicht da ist. Und dann kann ich es eigentlich auch gleich vergessen. Oder aber man hat es eben mit einer Persönlichkeit zu tun, die da eben sehr genau drauf aufpasst. Und möglicherweise das auch einfach wirklich immer wieder als ja, spielbeeinflussendes Element ranzieht. Also das ist nicht ganz unproblematisch. Ich glaube, man muss trotzdem immer einen Ausweg finden. Und ich rate mal, ich gehe davon aus, wenn wirklich mal ein Moment ist, wo du merkst, du schlägst auf sie ein und sie verhält sich anders, als es für gewöhnlich ist, dann wirst du auch du innehalten, weil ihr euch doch ein bisschen kennt. Und dann muss erstmal eine Basis wieder gesucht werden. Also vielleicht muss es gar nicht das Wort sein, sondern vielleicht ist auch einfach, diese Aufmerksamkeit hilft euch vielleicht auch schon, und da braucht man sich gar nicht auf so ein Wort versteifen.
Genau, das war im Grunde das. Also man merkt relativ deutlich und relativ schnell, wenn irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte, in Anführungsstrichen.
Ich glaube, also ich mache mir da auch gar keine Sorgen, weil er mich lesen kann, wie er will eigentlich. Also er weiß, er kennt alles von mir, und wir haben ein Safe-Word tatsächlich für so Momente, wo ich droppe und er aber weg ist, also in der Uni oder auf Gigs oder, und ich arbeite viel, und manchmal kommen wir dann mit der Kommunikation nicht gut hin, und dann habe ich ein Safe Word, dass ich ihn absolut brauche, und dann lässt er alles stehen und liegen und kommt zu mir und ist für mich da, und das ist eigentlich das wichtigste Wort von allen und kein anderes.
Jetzt haben wir festgestellt, ihr habt eine TPE-Beziehung, also sein Wort ist quasi Naturgesetz, das Element der Strafe gibt es, aber ihr habt ja auch einfach BDSM und Spaß dabei.
Ja.
Wie ist so ein, ja, was macht ihr für Dinge, die ihr beide erfüllend findet, die für euch auch beide positiv sind?
Also es gibt bei uns im Grunde zwei Arten, wir nennen es immer Sessions, zwei Arten von Sessions. Die eine ist eher Schmerz, also hat Schmerz als Ziel oder Schmerz, Versöhnung nach dem Schmerz, Trost nach dem Schmerz als Ziel. Ähnlich der Bestrafungen, allerdings oft etwas umfassender und etwas langsamer auch, man tastet sich eher ran. Und die andere Art von Sessions sind sexueller Natur. Da wird auch mal Schmerz gespielt, aber das Ziel ist immer ganz klar sexueller Natur. Sexuelle, also genau, Lust im Grunde. Und ja, eigentlich bei so einer Schmerzsession, da gibt es verschiedene Dinge, die ich mir halt vorher überlege, die man machen kann. Manchmal lasse ich sie auch Wünsche formulieren. Und dann haben wir also alle möglichen Instrumente. Wir haben ganz viele Schlaginstrumente eben, die mögen wir sehr gerne, haben wir auch ein paar mitgebracht. Das könnte man vielleicht sogar.
Wäre, ist jetzt der Moment der Dinge der Woche?
Könnte man das anbringen an der Stelle.
Ja, dann.
Kannst du mir mal
die Tasche. Machen wir das doch mal. Dann machen wir ein bisschen Platz hier auf dem Tisch. Das heißt, ich mache ausnahmsweise mal ein paar Fotos von Dingen, die hier auf dem Tisch landen. Dann kann man die dem Publikum immer so schön zeigen. Ich
weiß nicht, ob du das hier mal gesehen hast.
Also jetzt kommt der Spieltrieb raus. Jetzt wird es ja ein bisschen locker. Oh.
Ja, wir haben nicht so viele. Wir haben drei Sachen dabei. Also.
Ich habe drei und die kriege ich jetzt hier alle drei. Einmal zum Hauen, zweimal zum Hauen.
Und drei auch zum Hauen.
Und drei auch zum Hauen.
Also wir haben noch.
Also ich merke schon, also ihr seid die schlagende Zunft. So,
so ein bisschen, genau. Also was wir hier haben, ist im Grunde, das ist eine Gummipeitsche, 14-striemig quasi.
Eine Gummipeitsche.
Und die ist so, also fast könnte man fast sagen, Mittel der Wahl, so fast.
Das ist der Allrounder.
Das ist der Allrounder, kann man fast sagen, ja. Die ist, ist kräftig, aber Merope hält auch wirklich viel aus, muss man dazu sagen.
Also ja, also kleine Striemen, ne, so 8 mm breit,
genau.
2, 3 mm dick, und ja, also das Ding ist auch gar nicht so leicht, und ich schaue mir mal locker in die Hand, wenn das okay ist.
Klar.
Aha, ja.
Mhm. Ja, das ist fies, das Ding. Und dann.
Ja, also das ist so zum, das geht immer. Ne?
Genau.
Also da muss man auch gar nicht groß aufwärmen. Das ist Merope, was ist das für ein Schmerz? Ist das ein Einschlag eines Kometen, oder ist das eher so ein 1000 Nadeln, die dich treffen?
Das sind 1000 Nadeln, und dadurch, dass es, also so die, es gibt ja ganz viele Ausführungen in Leder, die sind so fürs Streicheln sozusagen, und das ist ja die Gummipeitsche, die tut schon irgendwie ordentlich weh.
Die macht auch Spuren, ne?
Und die macht auch Spuren, die reißt die Haut auf ein bisschen, und dadurch, also wir hatten auch mal so 1 mm Gummi, das ist jetzt 2 mm, die.
Die war ein bisschen leichter, ne?
Du verehrst sie auch so ein bisschen, wenn ich deinen Blick sehe.
Also das ist Roberta,
ne?
Also die
hat einen Namen.
Die muss ich immer küssen, wenn sie mich und so.
Roberta, ich markiere das
ja, mal. Ja, Roberta war mehr so, das war mal so ein Gag-Name, und seitdem heißt sie so, genau. Aber
ja gut, ihr gebt den Schlagwerkzeugen Namen. Das ist doch
eigentlich nur dem
eigentlich einen. Hat nur Roberta einen Namen.
Also wir haben die Sachen auch benannt, das gebe ich ja zu, also zumindest die liebgewonnenen Sachen.
Genau.
Also die ist immer dabei, und die...
Die
kann mir richtig doll wehtun, und die kann mich aber auch aufwärmen, und die kann eigentlich alles.
Genau, das ist so das Schöne an dem Teil.
Ja, ein Teil für dich, ne? Mit dem Ding kannst du auch gar nicht so viel zerstören, sage ich mal. Also
genau.
Damit kannst du schon ordentlich Zug machen. Das ist im Kopf habe ich immer damit, hauen heißt auf dem Popo hauen. Ist das bei euch so, oder ist der ganze Körper ein Instrument?
Außer das, obwohl ins Gesicht hast du? Nee, das Gesicht
mit
nicht.
Mit Schlaginstrumenten nicht, mit der Hand, aber.
Ja.
Aber sonst eigentlich der ganze Körper, ja. Es gibt gerne so diese Situationen, wo ich sie entweder an der Decke festmache oder irgendwie in irgendeiner Form fixiere, und dann kriegt sie eine Augenbinde, und dann kann ich machen, was ich will. Und das ist immer, das fällt ihr auch schwer. Also, dass ich dann mal das nicht auf die Brüste haue und dann mal aufs Hinterteil und dann mal auf den Rücken. Und das muss man natürlich immer dosieren und aufpassen, gerade mit dem Teil. Also es gibt ja so Situationen, so, wo man auch aufpassen muss, natürlich gibt es
klar, es gibt
Probleme,
es gibt genau. Stellen, ne? Klar, Nierengegend etc., genau. Aber da ist, die Expertise ist ja da. Vielleicht nochmal zu den Spuren. Wenn du Spuren an dir hast, ich meine, du merkst dann ja die nächsten Tage, da ist was mit dir passiert. Glücksgefühl?
Ja, absolut.
Hast du, ich würde sogar fast einschätzen, irgendwie irgendeine Spur hast du immer auf dir.
Meistens, ja.
Aber im Moment kannst du gut sitzen.
Ja, wobei das, ich hatte, genau, also ich habe ein Geburtstagsspanking bekommen. Ich habe ja vor 2 Tagen Geburtstag gehabt und
herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Und also wir mussten irgendwie leise sein und dann kam das Flaggelum zum Einsatz und das macht böse Spuren, weil es auch ganz mies umschlägt und die Spuren habe ich also auch und die merke ich.
Okay, das ist nämlich das nächste Ding der Woche, was hier liegt. Wie heißt es?
Es nennt sich Flaggelum.
Flaggelum, das ist ein, besteht alles aus Seil. Und also es ist fast eine Keule mit Schnur dran. Mein Gott.
Aber man haut mit der Schnur, nicht mit der Keule.
Okay, ja. Wichtig zu wissen, ja. Habe ich noch nie gesehen. Also ja, mal so eine Seilpeitsche kenne ich, habe ich auch. Aber das Ding ist wirklich so ein, was für ein Material ist das?
Das müsste Jute sein. Jute,
ich an, ja. Würde ich sagen. Okay, aus Jute und das wiegt auch wirklich was. Zumindest der Griff und dann dieses Seil, was da hinten rausguckt, das ist so 60-70 Zentimeter lang.
Und eben vergleichsweise breit und schwer, ne?
Ja, wirklich breit und schwer und hart und Alter, ja, das Ding macht Spuren und das macht wahrscheinlich kein Geräusch, ne? Das macht
das einfach nur, genau, das ist das Schöne. Das ist
einfach nur so ein Fupp und
nur
dann.
Nur ich, die macht die Geräusche.
Machst du Geräusche?
Nee.
Also sie manchmal. Kann sich super zusammenreißen, aber es gibt natürlich je nach Schmerz intensiv.
Also wenn ich weine, dann hört man mich schon weinen, aber auch nicht besonders laut, glaube ich.
Möchtest du weinen?
Ja, unbedingt. Also nicht jetzt hier, aber ich will immer in Sessions, das ist für mich eine totale Erleichterung, auch bei sexuellen Sachen, wenn mir, das rollt so über mich und das ist für mich dann die pure Erleichterung zu weinen. Und wenn wir so Spanking-Sessions machen, dann weine ich die ganze Zeit, bis das Zimmer schwimmt. Und bei so sexuellen Dingen, da ist es danach. Also wenn er dann endlich, nicht endlich, aber wenn es dann irgendwann endet, dann fällt so alles von mir ab und dann weine ich auch. Ich weine viel. Obwohl ich früher eigentlich nicht, also gar nicht geweint habe. Ich war immer die starke Frau und habe nie geweint. Und da bin ich endlich mal schwach und da kann ich weinen. Das ist total schön. Ich mag das echt gern. Auch diesen Kontrollverlust. Ich habe gar keine Kontrolle mehr. Null.
Ja, ist auch so ein Ventil, wo einfach das läuft dann einfach, ne?
Ja.
Das ist tatsächlich, ja, das gibt's bei uns auch manchmal. Wenn der Tag richtig scheiße war, dann wird einfach mal das Blatt weiß gemacht und dann ist wieder
gut. Ich darf
gut.
auch dann drum bitten, also wenn ich einen ganz schlimmen Tag im Beruf hatte oder so, da passiert ja bei mir manchmal auch viel, dann kann ich sagen, so Mensch, bitte erde mich und dann haut er mich einmal weiß. Also bis alle Gedanken weg sind.
Das merkt man dann auch wirklich richtig, richtig, richtig doll. Also das Weinen wird dann so ein ganz, ganz zufriedenes, ein ganz, wie sagt man das, also fast schon ein bisschen ausgelassen, so ein bisschen, jetzt ist alles wieder gut, jetzt muss ich darüber nicht mehr nachdenken, so der Stress ist, fällt so ein bisschen ab. Das
haben ja, wir so ein bisschen, manchmal. Ich habe überlebt, ne, dann kann ja nur alles gut sein.
Ja, genau, und jetzt spielt auch, das spielt gar keine Rolle mehr, weil in der Situation sind wir beide halt da und nicht die Arbeit und nicht der Alltag und nicht irgendwelche anderen Probleme, sondern genau, sie muss sich in dem Sinne erstmal mit dem Instrument auseinandersetzen und mit dem Schmerz jetzt. Und wenn sie dann da fertig ist, dann spielt es auch erstmal gar keine Rolle, weil das ist alles viel zu sehr mit anderen Dingen jetzt beschäftigt. Und dann ist man so ein bisschen in seiner Blase, wenn man so will. Also wir gehen da so ein bisschen in unsere Blase zurück.
Und da seid ihr auch zusammen und dann auch aneinander, also auch körperlich, dass ihr dann hinterher dann wirklich ganz dicht beieinander seid und bleibt oder gehst du dann einfach?
Nein, 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 nein. Sie ist dann, also meistens ist es so, dass eben unsere Nachsorgephasen, die haben auch viel Experimentiererei gebraucht, bis es gut geklappt hat, aber dass ich sie relativ lange im Arm habe, manchmal wird sie dann noch gestreichelt oder wenn es jetzt ganz viel aufs Hinterteil zum Beispiel ging, dann kann man das noch eincremen oder so einfach, um so ein bisschen deshalb noch was Gutes zu tun.
Oder gebadet.
Oder gebadet, das hat man auch schon genau, wenn sie einfach so komplett wirklich richtig fertig ist. Einfach mal dann die Badewanne, da wird sie ein bisschen gewaschen und gestreichelt und sieht man jetzt schon, will sie schon wieder ganz gerne erleben, auf jeden Fall unbedingt. Und sowas nimmt dann durchaus auch.
Ist auch dieser Kontrast, ne? Dieses besondere Härte und besondere Zuneigung, dass beides auch dann immer miteinander einhergeht bei euch beiden.
Ja, das ist ganz toll, gerade dieser Kontrast. Dieses eigentlich, also er darf machen mit mir, was er möchte. Und er kümmert sich aber, also oder ja, ich kann nicht, leider bin ich da nicht so eloquent wie du.
Doch, jedenfalls. Würde man schon sagen, die Zuneigung und das Kümmern ist ja eigentlich immer da und das steht, ich find's immer schwierig, das so als direkten Kontrast zu bezeichnen, weil eigentlich ist ja auch das, dieses Schmerz zufügen ist ja auch ein gemeinsamer Weg schon, also eine gemeinsame Reise. Man ist eigentlich die ganze Zeit beieinander. Es ist ja nicht so, dass ich ihr Schmerzen zufüge und sie ist nur da und hält irgendwie Schmerzen aus, sondern die Schmerzen kommen ja von mir aus einem bestimmten Grund und sie nimmt die Schmerzen auch für mich an quasi. Also man ist ja schon auf dem Weg dahin, so ganz nah beieinander und dann genau danach natürlich ist der Unterschied zwischen dem Flagellum und der Hand, die eincremt, ist natürlich da.
Ja, wenn ich deine Hände so ansehe, die können aber auch ganz schön
ja,
definitiv was hinterlassen. Ich schnapp mir mal das dritte Ding, das genau ist schon wieder kunstvoll.
Das ist kunstvoll, ja, wir haben da diesen tollen Laden in Berlin.
Natürlich, der Laden, ich ahne welcher.
Der McCurt, genau.
Ja.
Das darfst du hier nicht sagen.
Das kannst du ruhig sagen.
Das wird da ja draufgeschnitten, Product Placement.
Nö, wir können ruhig sagen, dass McCurt toll ist. Ich schicke denen dann einfach eine Rechnung.
Genau. genau, und wir haben, wie gesagt.
Nein, also vielleicht dazu einen Satz. McCurt können wir sagen, weil ich weiß, dass da, ich glaube, wenig oder kein Schrott gibt und das sind ganz liebe Menschen und genauso wie ich auch Baumwollseil sage und noch ein paar andere Shops, weil das natürlich auch immer schwierig ist, das ordentliche Zeug zu kriegen. Aber jetzt haben wir hier so ein Stück dunkles ein Holz. Stück
Mongolei.
Mongolei.
Das nennt sich Nagaika, das Instrument. Oh, das ist ursprünglich gemacht für, was war das, Viehtrieb oder irgendwas.
Und Kamele oder?
Ja, der kam. Nicht in der Mongolei.
Okay, also wir haben ja einen Holzgriff, dann haben wir da den ein bisschen mit Leder umwickelt und dann kommen da so erstmal zwei Striemen raus mit allem möglichen Zierrad und nochmal ein paar, was ist das hier, Lederrüschen quasi. Ja. Und dann wird es aber so ein bisschen, dann ist es wieder ein Striem, der ist dann geflochten und am Ende so eine, ja, was ist das, so ein 3 cm breites Käppchen quasi.
Eine Klatsche,
ja. Und das Ding, ich hau mal auf den Tisch damit.
Genau.
Das macht einen wunderschönen Klang.
Das knallt ganz doll.
Es ist tatsächlich sehr, also ich musste richtig üben mit dem Ding,
ja, das glaub
dass
ich.
Es gut geklappt hat. Und das kann man eben, oft ist es so, entweder man haut so, dass es gut knallt, da tut es aber meistens nicht so weh und wenn man mehr von dem Seil mitnimmt, dann knallt es halt nicht so schön, dann schlägt es aber eher um und tut mehr weh auch. Also es ist echt, es ist schwer, wirklich, ich habe viel geübt, Vorhandrückern so, dass es gut klappt, aber es ist sehr befriedigend, wenn es dann klappt, tatsächlich.
Weicht sie dir aus oder streckt oder kommt sie eher näher, wenn du böse bist?
Also es kommt drauf an, wo wir uns befinden. Eigentlich direkt näher kommen tut sie nicht. Sie passt aber auf, dass die Haltung eingehalten wird, wenn ich ihr sage, dass die Haltung eingehalten werden soll. Und eigentlich muss sie das immer. Wenn sie zum Beispiel über dem Bock ist, dann hat sie, weiß sie ganz klar, die Beine sollen an den beiden quasi Hinterbeinen stehen von dem Bock und die Hände haben unten an der Querstrebe zu liegen und so. Und manchmal natürlich, je nachdem, wie stark der Schmerz ist und gerade am Anfang, fängt sie dann an, da hin und her zu wackeln. Aber das legt sich dann meistens. Und meistens reicht es, wenn ich dann einmal sage, pass darauf auf, du bist jetzt still, du bewegst dich jetzt nicht mehr, du passt jetzt wirklich darauf auf direkt. Und
du
dann,
sagst es ja nicht, du haust ja dann einfach auf die Beine oder so.
Ja, das passiert manchmal auch natürlich. Wenn du zu viel rumzappelst, dann gibt's auch dann gehen die Hieber automatisch dahin, wo es richtig zeigt und dann geht es ganz schnell, dass sie weiß, oh. Und wenn sie sich drauf konzentriert, dann schafft sie eigentlich ohnehin alles in meinen Augen. Also dann schafft sie auch ganz klar, da gerade zu bleiben und sich nicht zu bewegen an der Stelle.
Ja, kannst du stolz drauf sein.
Absolut, ich bin sehr stolz darauf, kann ich nur.
Jetzt gibt es ja noch den sexuellen Kontext. Ich nehme jetzt mal das schöne Wort benutzen. Und ja, ich habe jetzt gerade mal, Miruppe, in deine Augen reingeschaut, was passiert, wenn ich das sage.
Und, was hast du gesehen?
Ich würde das jetzt als, ja natürlich, sehen. Also inwieweit.
Also wir führen eine exklusive Beziehung, wir sind wahnsinnig verknallt ineinander.
Nein, aber es benutzen im Sinne von, er nimmt sich, was er will, wann er will und wie er will und du bist halt einfach da und verfügbar, gefälligst verfügbar, immer.
Immer, da gibt es auch keine Ausnahme.
Okay, also egal, wie es dir geht, wenn er sagt, ich will da jetzt was machen, dann passiert das.
Ja, ich darf natürlich was sagen. Also wenn jetzt gleich meine Mutter vor der Tür steht, dann darf ich sagen, kleinen Moment, dann rufe ich meine Mutter schnell an, sie muss einmal um den Block gehen. Aber ich glaube, da ist ihm alle die Lust vergangen.
Ich fürchte auch. Also so eine Situation. Und meistens ist es natürlich auch so, wenn es jetzt wirklich schlecht geht, dann würde ich, dann, ich habe natürlich auch noch.
Aber ich liebe ja Sex, also mir geht es ja dann immer gut, wenn wir miteinander schlafen und deswegen.
Ja, aber es gab auch schon Situationen, wo ich das ein bisschen missinterpretiert habe, wo du gerne mal so, aber gibt es glaube ich immer, dass man so ein bisschen.
Ja, ist die Frage, wie geht man damit um, wenn man dann eben doch nicht auf einer Wellenlänge ist und feststellt, man geht gerade so ein bisschen aneinander vorbei, das passiert ja unweigerlich mal. Also wie findet ihr dann wieder die Basis zu euch zurück, dass ihr meistens, euch auch wieder versteht?
Meistens redet man dann einfach und sagt, ja, eigentlich hätte ich jetzt doch gern mit dir geschlafen. Oder also es gab eigentlich nie die Situation, muss man ganz ehrlich sagen, da kann man ihrem Wort schon sehr viel Wert beimessen, dass sie eigentlich immer Lust hat oder dass sie immer das mitmacht, immer. Und ich habe noch keine Situation erlebt, wo sie gesagt hat, nee, du ey, ja, ich weiß, ich bin Sub und ich mache das jetzt gerne, aber eigentlich nee, sondern es ist, wenn dann so, dass ich mal sage, oh, vielleicht besser nicht, weil sie gerade irgendwie, weil es ihr nicht so gut geht, aber sie hätte sich eigentlich dann gewünscht, das.
Was ist denn, wenn du mal keine Lust hast und sie will?
Das haben wir tatsächlich auch schon thematisiert gehabt und da ist es so, dass sie da ganz brav ist. Also sie von sich aus signalisiert es leider.
Jetzt fahre ich dir ins Wort, aber du bist ja da auch ein sehr umsichtiger Dom, weil wenn ich, also angenommen, ich hab richtig doll Lust und er wirklich so gar nicht, dann hast du ja auch schon,
genau, das
schon mal gesagt,
auch.
So, naja, dann beug dich darüber oder so und hast halt nicht mit mir geschlafen oder so oder?
Aber hab trotzdem dir quasi Spaß bereitet, ja, das ist richtig. Also hab sie dann, weiß nicht, über den Schoß gelegt und dann ein bisschen spielerisch aufs Hinterteil gehauen und das ist dann auch mal sehr erregend und so und dann sie ein bisschen angefasst,
schon, ja.
Genau. Also das ist auch, aber wenn ich mal, also die Situation, dass sie von sich aus, obwohl das kommt schon auch vor, doch.
Nicht mal, wenn du richtig Uni-Stress hast oder so, dann will ich dich ja damit auch nicht nerven.
Dann ist sie genauso, obwohl es eventuell dann manchmal auch. Aber das klappt eigentlich, also ich fühle mich auch total wohl.
Wir haben
einfach
beide tatsächlich viel Lust auf Sex, deswegen haben wir sowas selten.
Stimmt.
Ich habe mir mal so jetzt in den letzten anderthalb Stunden so ein paar Punkte aufgeschrieben, da hätte ich gern, ja, kurze Statements von euch.
Mhm. Kreuzverhör.
Ja, so ein. Ich formuliere das auch bewusst mal vage und ich werfe euch einfach mal ein paar Begriffe hin. Ich fange mal an mit Position und Haltung.
Ganz wichtig. Für ihn, für mich nicht.
Im BDSM-Kontext sehr wichtig, definitiv. Also, dass sie bestimmte Haltung einhält, wenn sie auf bestimmte Art und Weise gestraft wird. Dass sie nicht sich hängen lässt, wenn sie kniet, dass sie dann aufrecht ist. Je nachdem, was sie anhat, hat sie auch ihre Arme anders zu halten und so. Das ist für mich relativ wichtig, ja.
Okay, und das wird auch geahndet und auch eingefordert.
Absolut.
Ja.
Kleidung.
Nein.
Kleidung würde sie sich sie würde sich wünschen, dass sie da mehr Vorgaben hat, glaube ich, manchmal. Aber es ist so, dass sie ist sehr kleidungsaffin. Hm. Also sie hat sehr gerne viele verschiedene schöne Klamotten. Und das ist so, dass sie sich von alleine meistens gut anzieht. Ich muss da gar nicht sagen, du heute mal so. Es gibt Situationen, in denen ich sage, ich hätte gerne heute mal schönere Unterwäsche oder ein bestimmtes Negligé oder was auch immer, aber eigentlich selten. Also eigentlich findet das nicht statt.
Okay, also das heißt, das ist auch nicht Ausdruck von, wir sind jetzt in dem und dem, in der und der Stimmung und machen jetzt was. Also man kann ja auch sagen, okay, eine Session bedarf einer gewissen Vorbereitung, zum Beispiel, dass sie bestimmte Wäsche trägt oder nicht trägt oder ich sag mal zugänglich ist. Also dass dann die Jeans ist dann eher unpraktisch, sage ich mal.
Die wird dann ausgezogen. Meistens, meistens treffen wir uns für die Sessions bei mir und da muss sie erstmal zu mir kommen. Also da ist mit der Jeans schon in Ordnung, dass sie mit der Jeans zu mir kommt.
Ja, das stimmt. Aber du hast auch schon geahndet, wenn ich dann keine Lingerie anhatte.
Das ist richtig. Das ist, ich hätte keine, also das soll schon halbwegs schön aussehen, wenn man da die Hose auszieht.
Ja, das Geschenk soll ordentlich eingepackt
richtig,
sein.
Richtig, genau. Mhm.
Orgasmuskontrolle.
Findet statt. Es ist relativ schwierig, weil sie
jetzt bin ich gespannt.
Relativ schnell und relativ viel und relativ oft Orgasmen hat. Aber es findet auch statt. Und es macht mir auch durchaus Spaß, weil wenn man dann sagt, jetzt darfst du, ist natürlich umso schöner.
Aber wir machen nichts mit Keuschhaltung oder so. Da würde ich, glaube ich, auch ausbrechen oder so.
Es gab Situationen da, wo wir uns noch nicht so viel sehen konnten, wo ab und zu auch mal gesagt wurde, du darfst dich überhaupt nicht selbst anfassen, wenn du mal erregt bist. Das haben wir aber, glaube ich, auch wieder ein bisschen aufgeweicht. In letzter Zeit sehen wir uns aber so oft, dass es eigentlich keine Rolle spielt.
Genau, nee, es spielt gar keine Rolle. Aber ich meine jetzt so, es gibt ja so Beziehungen, wo Leute 3 oder 5 oder so Wochen keusch gehalten werden. Sowas finden wir beide doof.
Zweifel würdest du einfach die Pille nehmen und dann ist das kein Problem für dich.
Aber für mich wäre es noch ein Problem, deswegen.
Kennzeichnung.
Haben wir das zweite
Ding der Woche.
Also.
Okay, ich sehe ja schon 2 an die Gruppe. Also, Oder ist es nur eins?
Und das andere? Es sind mehrere sogar. Also
okay, also du bist gekennzeichnet im Moment durch ein Halsband. Genau. Mit einem Ring vorne dran und einem schönen Muster drin und damit ist recht deutlich und klar.
Ja. Super. Ich habe ein Halsband, das ist das, was ich tragen muss, wenn er es mir ein bisschen, also es ist natürlich, das war ein Geschenk, das liebe ich, aber so in der Öffentlichkeit zu tragen, ist für mich auch schwer, weil ja damit ins Restaurant zu gehen, alle gucken und manche wissen beim Einkaufen, was ich bin, so das fällt mir nach wie vor schwer, aber das hast du eigentlich relativ gut etabliert, so über die Jahre. Für die Arbeit habe ich ein Metallreif, der, also ist einfach aus Metall, so ein Zentimeter dick. Da gibt es auch einen Ring zum Auffädeln, aber das.
Und den trägst du auch bei nicht, der Arbeit und dann auch.
Ja, aber also auch nicht immer. Auch sonst, also nicht nur, immer. Nur wenn er das jetzt will oder so. Und manchmal, wenn ich zur Arbeit reingehe, musste ich mich schon filmen, wie ich mit diesem Halsband arbeiten gehe, was also bei mir im Beruf, also da möchte man nicht gesehen werden.
Ich habe ein Armband gesehen.
Ja, wir tragen beide dasselbe
Armband. Also ich habe es jetzt nicht, genau, ich habe es
auch
nicht.
Okay, ihr tragt beide dasselbe, aber er nicht, okay. Das ist aus Metall, das finde ich ziemlich schick, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ganz toll.
Mal ein bisschen.
Also das hat er tatsächlich mal, er hat eine Werbung gespielt bei einem Schmuckdesigner und da durfte er sich danach in dieser ganzen Schmuckkollektion was aussuchen und er hatte auch so tolle Handschellen und ich war ja damals, also da waren wir ganz frisch und ich hätte ja lieber so eine Handschelle gehabt, aber Sal fand es zu plump. Mhm. Und dann haben wir diese Reifen gesehen. Einfach ein bisschen drücken, genau.
Ich bin gerade echt beeindruckt. Ja, das ist toll, das ist mechanisch ein unglaubliches. Ich muss die Stelle rausschneiden, weil ich mache den Podcast so wie ja keine Geschenke, die ich hier in den Folgen sehe. Aber das ist ja wirklich unfassbar raffiniert.
Ja, das ist ganz toll. Das
ich mache jetzt auch davon ein Foto für mich. Also liebes Publikum, wenn ihr enttäuscht seid, dann sei das jetzt so. Aber an der Stelle bin ich jetzt mal sehr egoistisch. Das darf ich ja.
Wir können ja auch sagen, wo wir es her haben. Der freut sich bestimmt.
Ja, sehr gerne.
Das ist Dau, heißt der.
Karl Dau, ja, ich weiß.
In Berlin in Zehlendorf.
Der ist bestimmt nicht jünger geworden seitdem, aber genau. Der war damals schon sehr alt.
Wir können das ja abkürzen, ihr lasst das einfach hier.
Das habe ich, seitdem ich es trage, nicht einmal abgemacht.
Jetzt gerade hast du es abgemacht.
Also bei der Arbeit muss ich es auch abmachen.
Ah, okay.
Hm. Aber sonst hat sie es immer um, ja. Also wirklich, es gibt es.
Ja. Also das ist wirklich also ein ganz schlichtes Teil. Vielleicht lassen wir es doch drin. Es hat auch schon ein paar Gebrauchsspuren.
Stimmt.
Und es hat eine wunderschöne Mechanik. Ich gebe dir das mal zurück, sonst landet das doch noch dauerhaft bei mir. sehr schön. Was sagt es aus, wenn ihr das beide habt?
Also eigentlich,
Entschuldigung.
Es kommt so ein bisschen aus der Zeit, wir konnten nicht beide mit dem Ding rumlaufen, weil das wäre offensichtlich gewesen für die Leute, die es besser nicht hätten erfahren sollen zu dem Zeitpunkt. Deswegen das hat sie mir damals auch mitgebracht, mal aus einem Urlaub. Und da haben sich dann andere Methoden entwickelt. Ich hatte dann auch ein anderes, was Silber war, mit so ein bisschen Onyx drin, was aber ähnlich aussah. Das habe ich zu Hause bei mir und das habe ich auch an oft. Also eigentlich hätte man zugeben können, hätte ich es heute auch mal gefälligst anziehen können. Aber
ich bestrafte dich dann ja mal ausnahmsweise.
Ich glaube nicht, dass sie sich das traut, aber genau. Aber das für solche Anlässe haben wir das dann, wir haben das eigentlich beide so, es war so ein Zeichen der Verbindung mehr oder weniger auch, kann man so fast ein bisschen als.
Ja, es war in meinem ersten Urlaub, wo ich noch mit meiner Familie verreist bin, mit meinem Mann und wir waren aber furchtbar, verlesen wir immer noch. Und dann haben wir dieses Armband kurz einen Tag vor der Trennung.
Genau.
Mhm. Es gibt noch mehr Kennzeichnungen.
Ja, die eine kann ich, ich trage auch noch einen Ring von.
Auch der Ring ist mehr, der ist auch schon seit ich weiß nicht, wann du ihn bekommen hast, vor 2,5 Jahren jetzt, ne? Fast 3 Jahren.
Ja.
Und da, seitdem hast du den immer an, eigentlich auch. Das war auch mal so ein, ja.
Ja, und dann holen wir, glaube ich, das nächste Ding der Woche.
Ich bin sehr gespannt.
Das war, was kann man dazu sagen? Das war.
Oh, so du hast ein rotes Schmuckkästchen rausgeholt jetzt und da kommt jetzt ein.
Tja, was ist das?
Oh ja, da kann ich ja wirklich mal rätseln. Also es ist aus Metall. Ich glaube, es ist ein kleines Brandeisen.
Genau, das ist es. Und es war eine Aktion, wo Merope meinte, sie will das eigentlich so gerne mal erleben. Also eigentlich so rum, ne? Das ist eigentlich ein Schmetterling, sollte das sein, mehr oder weniger.
Aus seinen Initialien. Also das sind seine Initialen in dem Schmetterling.
Kann man die, aber wenn man die Initialen nicht kennt, erkennt man die nicht, ne?
Nee, eigentlich
nicht. Okay, gut. Dann habe ich jetzt davon ein Foto. Und also das hier steckte in deiner Haut in glühendem Zustand?
Also mehrfach. Das ist eigentlich eine ganz witzige Story, weil sie sagte also, sie würde das so gerne erleben, dass man sie brennt. Und ich habe mich wahnsinnig lange dagegen gewehrt, weil ich, es war mir nicht geheuer. So, also ich weiß auch nicht. Und dann irgendwann hatte sie mich überredet und dann.
Habt ihr es gekauft oder selbst?
Nee, das ist gebogen, das ist eine Gulaschnadel. Nee, nicht Gulasch, was erzähle ich? Rouladennadel.
Eine Rouladennadel.
Und da muss man dann auch richtig, braucht man richtig Power, damit die richtig heiß werden und glühen und weiß nicht was. Und dann ist es so, dass Haut, ich weiß nicht, wie explizit man jetzt hier werden kann.
Es ist duftet.
Nur falls schneidet man es raus.
Na, du kannst da, ich glaube, du kannst da sehr explizit sein.
Die Haut wird ja, wenn sie mit so heißem Material in Verbindung kommt, wird die Haut ganz weich und ganz widerstandslos. Mhm. Das heißt...
Geht wie Butter, ne?
Genau, aber das Problem ist, dass man deshalb, es bleibt nicht an der Stelle. Es ist wahnsinnig schwer, das an einer Stelle zu halten.
Okay, also wie viel Versuche hast du gebraucht, bis der Schmetterling einmal schön war? 3.
Und es war, selbst dann würde man sagen, ob das jetzt, also ich meine, am Ende saß schön, hatte die Konturen, aber es war nicht so, dass man klar einen Schmetterling hatte, sondern es waren die Außenkonturen waren da und die sind sehr schön geworden. Also ich bin total zufrieden mit dem.
Wo ist denn das gebrandet worden?
Das ist in der
Leiste.
Quasi in der Leistengegend, ja, links. Und es war also sehr, sehr abenteuerlich und es hat dann eigentlich auch nochmal ein bisschen mehr zusammengeschweißt danach.
Ja, das ist ein gemeinsames Erlebnis, ne?
Also Wahnsinn, ja.
Und wir dachten auch eigentlich, wir machen so eine schöne Spanking-Session, bis ich ganz high bin und den Schmerz gar nicht groß merke und da muss er mich ganz doll festtüddeln, damit man bloß nicht zuckt. Letztendlich war der Schmerz gar nicht so schlimm, muss ich sagen.
Aber das war eher so, dass
aber
du in der Session
gar nicht high. Genau. Wir sind beide gar nicht. Also wir haben gar keinen Flow gefunden in der Session, weil wir beide so aufgeregt waren. Und dann irgendwann haben wir diesen blöden Gaskocher angemacht, so ein Campinggas.
Oh Gott, ja.
Und haben dieses Teil erhitzt, bis es wirklich glühend gelb gefunkelt hat. Und dann wurde ich gebrandet und dann waren wir beide total glücklich danach und man hat es aber irgendwie, glaube ich, kaum gesehen oder wir beide dachten, wir haben es gar nicht richtig gut gesehen, obwohl der Schmetterling war ja schon sichtbar und dann haben wir nochmal gebrandet und nochmal gebrandet, bis dann dadurch, dass es eine Schmetterlingsform ist, hat die ja keinen Eingang und keinen Ausgang und dann ist die Haut in der Mitte quasi komplett zusammengeschmort und war verbrannt.
Ja, wenn man so will, ja.
Und
dadurch blieb dann so die Außenkontur quasi als.
Und es sah aber alles so weiß aus. Und also ich meine, beruflicherseits hätte ich es ja irgendwie erkennen müssen, aber ich war also auch völlig. Und dann bin ich noch danach, nach der Aktion, zu meiner Freundin, die ist also vom Fach und habe gesagt: So, sag mal, hier, was ist das jetzt? Verbrennung ersten Grades, wird man das eh sehen? Also, und sie so: Hä, Mann, das ist eine Verbrennung dritten Grades, wenn nicht vierten Grades. Und.
Es war sehr, sehr abenteuerlich, wirklich.
Es war sehr abenteuerlich. Und
aber es ist jetzt noch da, es ist sichtbar.
Es ist sichtbar, es ist so, dass man erst wirklich komischerweise dadurch, dass alles weiß war und natürlich auch ein bisschen braun, aber dann, und dann hat man es erst nach ein paar Tagen richtig gesehen, wie tief das eigentlich auch war und dass es wirklich auch permanent ist. Ne? Das kam erst so nach und nach, es war total abgefahren eigentlich.
Ich baue jetzt mal den Sicherheitshinweis ein. Also liebes Publikum, man kann sowas machen, beim Profi am besten oder wenn man direkten Zugang zu einer sachverständigen Person hat, die hinterher einordnen kann, ob man eventuell mal schnell ins Krankenhaus muss oder ob das schon gut geworden ist. Ich habe da offenbar darauf aufgepasst, dass ihr jemand verfügbar habt, vorbildlich und naja, der Versuch. Das ist aber schon was, das bleibt ja jetzt. Das ist ja doch jetzt wirklich ein sehr langfristig verbindendes Ding.
Also damit nicht alle denken, dass wir total verrückt sind. Also das war schon geplant und dadurch darf ich es jetzt sagen, dass ich Arzt bin. Ich wusste schon, was ich mache.
Okay, wenn du es jetzt gesagt hast, dann kann ich das jetzt auch so stehen lassen. Sehr gut.
Also sonst hätten wir es nicht gemacht. Aber ich wusste schon ganz genau eigentlich. Ich war nur, die Wundbeurteilung in dieser frischen Sekunde war nicht deutlich.
Aber es war sehr abenteuerlich. Ich würde wahrscheinlich auch, wenn jemand das versuchen will, vorschlagen, dass man das eventuell doch durch Sachkundige zumindest beobachten lässt. Wie gesagt, eben entweder medizinisches Personal oder halt jemand, der das tagtäglich macht oder mehr oder weniger.
Ja, erfordert ja schon auch einen gewissen Mut und du wolltest es, du hast es bekommen, dir wurde ein Wunsch erfüllt.
Ja, es war eine ganz lange eine Fantasie von mir.
Und es war auch eine lange Diskussion, ja.
Ja, war ich ein nächsten Punkt doch, gibt es noch mehr solche Fantasien, deren Umsetzung du hast, oder?
Eigentlich, Nee, eigentlich, ja, wir haben viel so die ersten Jahre davon gezerrt, was ich alles so für Fantasien hatte. Es war eine wirklich eine blumige Spielwiese, glaube ich. Manches haben wir beibehalten und verfeinert, manches hat Zahl eingebracht und manches haben wir wieder verworfen.
Was habt ihr verworfen?
Was nicht schön war. Ja, zum Beispiel, also ich fand so dieser, das ist jetzt aber wirklich peinlich, aber so, ich fand so diesen Kontrollverlust beim Klistieren zum Beispiel total abgefahren. So, das ist ja Erniedrigung pur und das war einfach alles nicht schön. Also auch so danach muss man auf Toilette und der Druck im Bauch, so das haben wir gemacht. Das war sehr innig, mit viel Streiche. Also es war so, der Moment war nicht schlecht. Ich weiß nicht, wir haben es gleich zweimal gemacht oder so, aber das war nicht unseres. Das war in der Fantasie schöner als in der Ausführung.
Ja, gehört ja auch dazu. Man muss ja Dinge ausprobieren. Gibt es was, wo ihr unerwartet gut Spaß hattet? So, das kann man ja mal eventuell ausprobieren, damit man es ausprobiert hat und dann stellt sich raus, boah, das brauche ich immer wieder.
Es gibt eigentlich so ein paar Sachen, die so waren, oder? Also fast, also ich weiß nicht, wie kann man das sagen? Wir haben, als wir gefesselt haben, wurde immer sehr dilettantisch gefesselt von mir. Und wir haben auch in Berlin, ja, als große Hauptstadt viele Möglichkeiten so. Und dann hat sie mir irgendwann, du hast mir den, glaube ich, den ersten geschenkt. Mhm. Sie hat mir einen Workshop geschenkt bei einer Frau, die ja so viel so Shibaku macht und
Shibari.
Shibari auch, genau. Und das war sehr, das hat unerwartet viel Spaß gemacht. Also das ist so wirklich eben so gekonnte Fesselung hier mit, also wie man das halt macht. Und wir waren jetzt vor kurzem wieder da, so haben uns jetzt so mit Bambusfesselungen und sowas, wie man das einflechten kann und was man da machen kann. Das hat unerwartet viel Spaß gemacht, muss ich echt zugeben. Und auch, ja, alle möglichen Zwangshaltungen war auch so ein Ding, was man erstmal ausprobiert hat und dann auf einmal hat es ziemlich geklickt, so was Zwangshaltung angeht. Also es gab schon so ein paar Sachen, die, also ich muss eigentlich sagen, fast alle neue Sachen. Strom, genau. Da haben wir so ein Stromgerät, so ein kleines. Wobei das ist immer noch teilweise, also.
Ja, es fordert mich heraus.
Genau, sehr.
Also offenbar stellt sich raus, alles ist gut. Gibt es denn auch also wirklich Tabus, wo ihr beide sagt oder auch einer von euch beiden sagt, reicht ja schon? Nee, auf keinen Fall.
Naja, so alles, was so mit menschlichen
Ausscheidung zu tun hat,
genau. Das war also überhaupt nicht unseres. In keiner Form.
Da mag ich mal erinnern, Sperma ist auch eine Ausscheidung.
Das ist richtig. Also Sperma, ja, Sperma und Speichel gehören nicht dazu. Wir reden jetzt speziell von Urin und
Kot.
Okay. Gibt es noch andere Dinge, wo ihr sagt, nee, auf keinen Fall? Also
ja, so Fremdbenutzung, ne?
Haben wir nicht gemacht, genau. Das, da haben wir jetzt bis, also genau.
Also ich glaube, wolltest du was sagen?
Ja, ist das ein Tabu oder ist das etwas, was ihr noch nicht probiert habt?
Ich glaube, wir haben nie darüber geredet, weil es für uns an dem Punkt, wo wir sind, überhaupt nicht in Frage kommt, so richtig, oder?
Ja, also ich glaube, das sind so, ich muss sagen, ich liebe dich so sehr und ich bin so devot, dass ich sowohl, ich würde mich auch von dir anpinkeln lassen und wenn du das dein größter Wunsch wäre, dass du zugucken wollen würdest, dann würde ich das auch für dich machen. Aber ich weiß nicht, was es mit meiner Psyche machen würde, weil wir es noch nie ausprobiert haben. Es wäre jetzt nicht meine erste Fantasie, aber ich würde das schon auch machen für dich.
Das weiß ich. Da zweifle ich nicht dran. Genau, aber das haben wir noch nicht diskutiert. Es kann sein, dass es irgendwann in der Zukunft mal, wer weiß.
Ich schaue euch mal hier weiter durch meine Liste. Das Witzige ist, die wird gerade immer länger, während wir hier so durchgehen. Jetzt, weil ja auch die Situation immer ein bisschen schwierig ist, wo kann man spielen? Draußen.
Oh, wir haben tatsächlich lange Zeit, bevor wir dann eine Rückzugsmöglichkeit hatten, haben wir uns ganz viel draußen getroffen. Und das, also im Wald, wir hatten so eine bestimmte Stelle immer, wo wir uns ganz oft getroffen haben, aber die hat dann auch mal gewechselt und dann sind wir teilweise zusammen laufen gegangen und haben dann irgendwann einen Abstecher gemacht, nur in den Wald rein, wo uns hoffentlich keiner sieht.
Ja, du hast mich auch als Strafe mal nackt an den Baum gestellt und ich hatte so Angst, dass irgendjemand kommt und er hat mir nur das Handy auf den Arm gelegt, also gefesselt und hat gesagt, wenn irgendwas ist, dann schreie und weg war er und ich wusste nicht, sieht er mich noch, ist er weg, ist er einkaufen, ich hatte keine Ahnung.
Genau, natürlich, genau. So eine Sachen haben wir auch, also es war, das gab es auf jeden Fall draußen, haben wir viel gemacht am Anfang.
Wurdet ihr schon mal erwischt?
Wir wurden...
Beim Sex wurden wir mal im Auto erwischt.
Ja, das sowieso.
Da war im Wald geparkt mit meinem mit meinem Auto und da kamen dann Leute vorbei und der hat nur mich irgendwie an die Scheibe gedrückt und hat gesagt, guck zu, wie die über dich denken oder irgendwie, wie war das, was du so bist.
Echt, das so. Ist halt, das ist also schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob wir beim BDSM schon mal erwischt worden sind im Wald. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es jedes Mal unbemerkt bleibt. Aber man spricht bei sowas natürlich auch niemanden an. Also wenn ich jetzt jemanden im Wald erwischen würde, da würde ich auch nicht sagen, ey, was macht ihr denn da?
Aber doch, der Nachbar hat uns ja schon gestellt. Da hat er geklopft wie verrückt.
Das war vor kurzem, das war ein bisschen problematisch. Da war, also tatsächlich, normalerweise sind wir von der Lautstärke her gut genug. Nun war da die Situation, dass mein Nachbar, der kam dann rüber und hat geklopft und meinte, was ist denn hier los? Er hat eine Frau weinen gehört und ruft jetzt die Polizei, wenn er nicht sofort eine Antwort kriegt. Und dann hat er
mich gezwungen, quasi rauszukommen, dass er mich sieht, dass ich unversehrt bin.
Genau, und dann haben wir auch mit ihm geredet und dann war er so, und interessanterweise, seitdem ist er super nett zu mir. Vorher war er immer sehr abweisend.
Man muss ja nur mal ins Gespräch kommen mit den Nachbarn. Ne?
Genau. Also es war,
habt ihr eben gesagt, wir machen hier BDSM und das ist öfter mal so, das gehört dazu.
Genau, wir haben ihm gesagt, dass es bei uns consensual ist. Der spricht also Englisch nur. Dass es consensual ist und dass wir es einfach beide wollen und dass es überhaupt nichts mit Gewalt im Haushalt zu tun hat, sondern wir machen das einfach auf einer Ebene miteinander und da war dann, wirkte total verständig und seitdem ist, wie gesagt, alles in Ordnung. Seitdem ist es auch leichter. Also es hängt natürlich sehr von den Nachbarn ab, aber da kann man also wirklich den Leuten empfehlen, wenn sie in solchen Situationen sind, doch das Gespräch notfalls mal zu suchen, weil die Leute sind, glaube ich, da verständiger, als man denkt manchmal. Ja,
oder es ist ihnen so peinlich, dass sie nie wieder was dazu sagen werden, ne?
Oder so. Und im Zweifelsfall können sie eh nicht viel dagegen machen.
Also so oder so. Ja. Ah, ich hau hier noch einen raus. Die Uhr tickt und tickt hier. Es ist fürchterlich, aber das sind so viele Sachen und deshalb versuche ich die jetzt einfach so ein bisschen in der Kürze so ein bisschen noch rauszukriegen. Lachen.
Geht nicht.
Wie geht nicht?
Nee, beim BDSM hat Lachen bei uns gar nichts zu suchen. Sowohl er will das nicht, als auch ich will das auch nicht. Also außer
nicht mal Schadenfreude, ne? Ja, das tut doch jetzt gerade irgendwie weh.
Doch, klar. Und wenn ich so ganz euphorisch bin, dann lache ich auch manchmal ganz irre irgendwie, aber...
Manchmal gibt es wenn so eine Endorphinausschüttung kommt.
Aber dann. Das darf nicht lächerlich werden. Also ich schäme mich so oder habe mich so lange Zeit dafür geschämt, da bin ich noch gar nicht so weit, dass das auf eine lächerliche oder lustige Schiene rutschen darf. Das ist mir alles viel zu ernst. Das ist ja mein Leben und.
Ja, aber gerade dann ist es doch, wenn es so viel Leidenschaft ist, dann ist es doch auch schön und. Also du lächelst auch ganz viel hier gerade, ne? Also,
ja,
ne? Also das scheint hier auch gerade jetzt dieser Moment für dich auch nochmal so ein Riesenschritt zu sein. Denn immerhin, du sprichst hier zu ein paar tausend Menschen und sagst ihnen, ich mache das, ich finde das gut, ich stehe der Verein und das ist mir auch was wert. Und das bin ich.
Das stimmt. Aber lachen, also wenn er jetzt in einer Spanking-Session oder so lachen würde, wo ist dann da der Flow? Also ich glaube, bei uns ist alles wirklich, glaube ich, so hochromantisch irgendwie.
Wobei es schon Situationen gibt, wo ich sage, ja, was machst du denn da, Miropa? So gehört sich das aber nicht, oder weil du irgendwie da.
Aber
es ist schon nicht so, dass ich sie auslache oder so. Das passiert eigentlich nicht in der Form, sondern es wäre so ein.
Also es gibt ja einmal dieses über sie lachen oder auch miteinander lachen, was weiß ich, also gib mal ein Beispiel, man haut mit dem Flogger und haut und haut und haut und plötzlich merkt man, der wird immer leichter und leichter und der halbe Flogger ist schon durch die Gegend geflogen, hat man gar nicht gemerkt. Dann ist das natürlich eine urkomische Situation, wenn man hier gerade das Spielgerät zerstört hat oder du sagst ja, das Instrument, ne? Also wobei, muss ich mal fragen, das Instrument, ist das Instrument in deiner Hand, also zum Beispiel der Flogger oder ist das Instrument Merope?
Das Instrument ist der Flogger.
Ja.
Und was ist sie dann? Der Klangkörper.
Ja, wenn man vom Musikalischen, würde ich so argumentieren, genau. Oder könnte man aber auch Schlagstock und was weiß ich, Schlägel und Instrument.
Okay, nein, aber zurück. Dieses gemeinsam miteinander lachen, wenn einfach mal komische Situationen passieren.
Das natürlich, also ich würde das auch nicht ausschließen, aber es durchbricht den Flow und wenn wir danach weitermachen, müssen wir auch nochmal versuchen, wieder auf die Ebene so zu finden, wo wir wirklich.
Also wir kichern halt nicht, natürlich lachen wir auch, wenn irgendwas passiert, aber es wird nicht irgendwie rumgekichert. Außer jetzt.
Das habt ihr mir ja erklärt, ihr habt Sessions, solche und dann nochmal diese Bestrafungssession, sage ich jetzt auch mal, und trotzdem nochmal drumherum so ein TPE-Konstrukt.
Ja.
Also braucht ihr das als Einstieg für die aufwendigeren Sachen zu sagen, das ist jetzt eine Session? Oder also wie grenzt ihr das auch vom Alltag her ab?
Das kommt, glaube ich, noch aus der Zeit, wo ich war ja eine Weile verheiratet und aus der Zeit, wo wir uns quasi darauf angewiesen waren, uns zu verabreden. So. Und dann hat man gesagt, okay, da, dann sehen wir uns und treffen uns für eine Session. Und im Alltag jetzt ist es so, dass natürlich Kinder im Haushalt sind oder Jugendliche und dass da leben wir ja schon TBE, aber da kann man jetzt nicht anfangen, auf einmal irgendwas Aufwendigeres zu machen, was jetzt vielleicht beim Kochen über den Kochlöffel auf den Hintern hinausgeht oder so, mal eben kurz, wenn kein Kind in der Nähe ist.
Also es erfordert also einfach Planung und dann hat man so einen sicheren Raum, den man definieren kann für mehr.
Ja, und wo man sich dann auch fallen lassen kann, wenn man weiß, jetzt geht nicht das Telefon oder jetzt kommt niemand rein, sondern da hat man einfach dann auch, und unsere Sessions sind ja teilweise auch lang, immer so 3 Stunden oder sowas. Oder
kann schon sein, ja. Also es gibt, ich gab
also ich habe halt so getippt, dass man da einfach weiß, man hat die Zeit auch, um so ein paar Grenzen zu überschreiten, also Grenzgänge zu machen oder so.
Ich werde jetzt diese Schnellraterunde mal beenden, indem ich euch noch ein letztes Ding hier hinwerfe und das nennt sich so Kleinigkeit, kann man in 2 Sätzen fertig werden mit andere Leute, Szene, Partys, Stammtische. Also und Outing vor allen Dingen. Also Reihenfolge müsst ihr mal gucken, was da jetzt für euch sinnvoll ist, aber dieses Ganze mit anderen BDSMern interagieren oder auch mit Vanillas interagieren und sich auch offenbaren, inwieweit ist das für euch interessant, wichtig und inwieweit wollt ihr das auch nach außen tragen in eure Umgebung?
Also interessant ist die Szenebegegnungen sind so eher das, also die Szenebegegnungen, die ich hatte, waren nicht so gut. Also mit Privatpersonen, wie jetzt in dem Kontext zum Beispiel sehr, sehr positiv, aber jetzt bei so Partys, wenn wir da waren, oder wir waren noch nicht oft auf solchen Partys, dann fiel es mir immer sehr schwer, so da reinzufinden in dieses ganze, da war dann ein Sklavenmarkt und eine Sklavenauktion und das war alles so sehr aufgesetzt und so ein bisschen, wenn wir schon bei LARP waren vorhin, das war so ein bisschen LARPig alles. Und es hat mir hat es nicht viel gegeben, so diese Szenebegegnungen. Es war dann zwischendurch so, dass man über Online-Foren gesprochen hat, da ist sie mehr hängen geblieben als ich.
Ja.
Aber so grundsätzlich habe ich nicht viel mit so Szenebegegnungen zu tun gehabt. Mit Outing eigentlich auch nicht, weil ich bin niemand, der, ich habe nicht besonders viele Freunde, mit denen ich so über sowas sprechen würde. Eigentlich überhaupt nicht. Ist sehr ohnehin, ich will jetzt hier nicht pauschalisieren, aber es ist ja doch so, dass Freundinnen öfter mal über sowas reden als Männer, über sexuelle Vorlieben. Ich weiß nicht, zumindest bei mir war es jetzt so, aus den Erzählungen. Und die einzige Person, die es weiß, ist tatsächlich meine Mutter und das hat eigentlich auch nie zu Problemen geführt. Das war am Anfang war es eher alles sehr suspekt, aber wir haben tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit mal so ein Gespräch geführt, wo wir wirklich das alles aufgedröselt haben und mal darüber geredet haben, was es eigentlich ist. Und dass es ja eigentlich viel mehr Fürsorge ist als irgendwas anderes, BDSM. Also es ist ja doch so, dass man es immer auf einer Ebene macht und da war es dann nochmal anders. Da hat sie es dann das auch nochmal anders gesehen.
Konntest du auch vermitteln tatsächlich?
Absolut. Und sie war auch danach wirklich so, ach so, ja, das ist eigentlich ganz interessant so. Also sie wirkte überhaupt nicht mehr dem Ganzen abgeneigt. Und ich würde ja immer noch postulieren, dass viel mehr Menschen das eigentlich machen wollen, als es wirklich machen.
Also zu den Partys, das finde ich gerade ganz spannend, weil wenn ihr sagt, sowas wie Sklavenmarkt, ne? Also das sind natürlich Partys mit viel Programm, ne? Einfach mal was, wo man einfach spielen kann, also wo das einfach ein Angebot ist, wo es halt irgendwelche Spielzimmer gibt. Ansonsten hat man einfach einen netten Abend mit irgendwelchen Leuten. Also, habt ihr sowas auch schon probiert?
Nee, so stammtischartig, da haben wir nichts gemacht, nee. Und das wäre doch auch nochmal.
Doch, eigentlich ja schon. Also da einmal waren wir auf so einer Party, wo einfach nur Spielmöglichkeiten waren und so ein nettes Kennenlernen. Da spielte eine Band. Das war also zwar auch mit ein bisschen Programm, also eine Band, aber sonst gab es kein Programm. Und da war man eigentlich immer. Also ich weiß nicht, wir waren immer total abgeturnt.
Ja, aber es war auch, also das war schwieriges, es war erstmal voll,
einfach.
Ja, aber es war auch wirklich in dem Bereich Berlins, wo man sowas auch erwartet. Dann war es halb draußen in so einem Bierzelt und es war relativ kalt und dann, also es war
die
auch.
Die Leute waren alle so prollig, so dass man sich eigentlich für seine eigene Szene geschämt hat. Also es waren nicht so die Leute, die man treffen wollte, sondern eigentlich die Leute, die man nicht treffen wollte. So war das. Und dann einerseits Leute, die eine richtige Performance hinlegen. Also da war eine Frau, die hat mit Messern gespielt. Da hatte keiner mehr Lust zu spielen, weil das war einfach unübertreffbar, was die da gezaubert hat. Die war wie so eine Feuerspuckerin oder Messerwerferin. Die hat einfach ihre Sub da bearbeitet, dass alle nur gestaunt haben. Die hatte irgendwann wirklich 100 Zuschauer und keiner wollte mehr spielen danach. Und dann haben sich zwei so ganz alte ausgezogen. So, ich will das gar nicht stigmatisieren. Ich finde es eigentlich ganz toll, dass die das machen. Aber dann war das wie in so einem schlechten Film. Also es war irgendwie cringe.
Oh, wow. Okay, ich glaube, ich mag da mal eine Lanze brechen. Also probiert ruhig noch mal ein bisschen rum. Ich behaupte mal, früher oder später lohnt sich das. Man muss halt ein bisschen gucken, auf was für Leute trifft man. Wie sind die so drauf? Und ich persönlich mag ja auch Partys, die nicht zu viel Programm haben, wo man einfach dann irgendwann die Möglichkeit hat, wenn man in der Stimmung ist, plötzlich dann die eigene Bubble um sich herum aufzubauen und ob Leute zusehen oder nicht, das ist dann gar nicht interessant, sondern man macht einfach Dinge und da kann man so laut schreien, wie man will, da gibt es keine Nachbarn, die klopfen. Wenn man Glück hat, gibt es hinterher nochmal Menschen, die sagen, och, das hat mich aber berührt. Ne? Ist jetzt die Frage, ob man das will und ob man das möchte. Auf der anderen Seite, für dich ist halt, hast du natürlich auch so ein, du kannst mal herzeigen, was für ein Glück du da hast.
Absolut.
Das ist ja auch ein schöner Aspekt, mal ein bisschen anzugeben.
Stimmt.
Also ich zeige das Podcast so wie sehr gerne manchmal her und sage, guckt mal, die habt ihr alle nicht. Das ist ein bisschen fies, aber nein, aber das, ob ich das drin lassen kann, weiß ich nicht. Aber nein, ich bin schon sehr stolz auf sie und deshalb habe ich Spaß mit ihr. Und wenn das dann andere Menschen berührt, dann fühle ich mich auch einfach nochmal ein bisschen mehr beschenkt sozusagen, weil das nicht nur meine verquere Sicht ist, die Frau ist toll, sondern das ist dann halt die Sicht von allen, aber ist halt meine.
Ja.
Also man nimmt sich ja nichts weg und es ist auch kein Wettbewerb, aber irgendwie ist da so ein gewisses Stückchen extra Stolz mit bei. So, jetzt habe ich euch versucht, das schön zu reden. Ihr werdet da bestimmt noch ein bisschen rumexperimentieren.
Ich denke auch, man muss wahrscheinlich einfach nur auf die richtigen Leute und die richtigen Situationen treffen und dann geht es schon auch.
Wir sind nun leider immer mit so wenig Zeit auch gesegnet, dass wir, wenn wir mal Zeit haben, auch oft. Also Partys sind für uns einfach noch nicht so das Nonplusultra, dass wir dann oft die Zeit einfach nutzen für uns.
Ist das noch in irgendeiner Form anstrengend? Gibt es manchmal so den Punkt, wo ihr beide zu fertig seid, um irgendwas zu machen, um irgendwelche Regeln zu ahnden und Etikette einzuhalten, sondern wo ihr einfach nur so sagt, Couch?
Also es gibt Situationen, es ist so, dass für mich Bestrafungen und Sessions doch auch mental sehr anstrengend sind. Also nicht nur für sie, weil sie das aushalten muss, den Schmerz, sondern ich muss auch die ganze Zeit da sein, ich muss die ganze Zeit aufpassen auf alle, also genau. Und es gibt schon so Situationen, wo ich sage, du ey, boah, ich bin so fertig, entweder wir verschieben das auf morgen oder wir machen was Kurzes mal so, das gibt es schon auch, aber eigentlich, dass sie keine Lust hat, da muss ohnehin Komet vom Himmel fallen. Und auf der anderen Seite, ich denke, dass wir immer irgendeine Lösung gefunden haben für solche Situationen. Also wenn man mal keine Lust hat, wenn sie dann ganz viel Lust hat und ich keine Lust, dann findet man eine Lösung, wenn ich ganz viel Lust habe und jetzt gibt es eigentlich seltener, wie gesagt, dass sie nicht mitmacht, aber dann würde man auch dafür eine Lösung finden.
Ja, die Frau hält dich auf Trab, ne?
Absolut, aber ich genieße es auch, weil ich bin auch jemand, der gerne mal sich so ein bisschen relaxt und so ein bisschen auf der Stelle dann auch sich so zurücklehnt und das so ein bisschen gefordert zu werden, ist schon auch gut, das tut mir auch gut.
Ich habe jetzt ein Thema und das ist eigentlich mit das Leitthema, was in der ersten E-Mail drin stand, Miropa, die du mir geschickt hast.
Ja.
Und das haben wir jetzt mal so völlig übergangen. Also ihr habt ja einen Altersunterschied, der ist wie viele Jahre? 13 Jahre. Und das hat ihr offenbar tatsächlich ein bisschen zu schaffen gemacht, weil das stand in der ersten Mail wirklich so drin. Und ich habe dieses Thema hier auch nochmal groß auf meiner Liste stehen, dass wir mal drüber sprechen müssen. Ja, du bist 13 Jahre älter als dein Top.
Stimmt.
Undenkbar. Mhm. Um Gottes Willen, kannst du den jungen Kerl überhaupt ernst nehmen und überhaupt genau. Und alles? Und was denken die denn alle von außen? Ist das noch etwas, worüber ihr nachdenkt oder ist das, also wie geht ihr damit um?
Also ehrlich gesagt habe ich das Thema deswegen aufgegriffen, weil ich bin für mich, ich habe da so meinen geschützten Raum in einem Subforum, wo nur Subs sind und da kam die Diskussion auf, was ist mit Männern, die nicht erfahren sind und um Gott und dann ging es um Jüngere und finanzieller Unterschied und ich dachte, hey, guck mal, ich habe das alles. Ja, mein Partner war sowohl sexuell unerfahrener als auch ist er deutlich jünger, er ist noch in der Ausbildung, also noch nicht im Beruf und ich schon lange und ich verdiene dadurch natürlich auch viel mehr und trotzdem klappt es bei uns eigentlich so einfach. Und irgendwie, ich liebe deinen Podcast, ich höre den immer auf dem Weg zur Arbeit und zurück.
Dankeschön.
Und du hast da so eine Art, aus den Menschen irgendwie so die Geschichten rauszuholen und Gespräche, die so unter die Haut gehen, zu führen. Also ich kann mich mit ganz vielen Sachen identifizieren und denke darüber nach. Und ich dachte, guck mal an, eigentlich möchte ich das auch mal in die Welt tragen, dass das kein Hindernis ist. Natürlich spielten bei uns ganz viele Gefühle eine Rolle. Das ist sehr hilfreich. Also ich, wenn jetzt ein Greenhorn kommt und der soll mich mal eben für ein paar Stunden bespaßen, hier so auf Knopfdruck, das geht vielleicht nicht mit jemandem, der unerfahren ist oder so, aber es ist halt sehr wohl so eine Art Beziehung führbar, wenn nur beide das wollen. Und eigentlich wollte ich für all die Paare, wo halt die Frau älter ist oder halt irgendwie reicher oder ich weiß nicht, wollte einfach für uns eine Lanze brechen. Und für mich ist es eigentlich gar nicht so groß Thema. Also, oder? Hat es uns je... Doch manchmal so vielleicht?
Ich werfe dir mal ein paar Dinge an den Kopf. Da ist diese ältere Frau. Du könntest ja auch dir eine ganz junge Sub suchen. Das, keine Ahnung, hätte das irgendwelche Vorzüge oder also,
Also, wie kann man das am besten sagen? Also, es ist natürlich nicht einfach von Anfang an, überhaupt nicht. Und es ist natürlich, gibt es immer Bedenken so von wegen Familienplanung etc. Das ist natürlich, spielt immer so eine Rolle, vor allem wenn man dann so in die 30er kommt und irgendwie haben alle jetzt schon Kinder um einen rum und man steht da und ist so ein bisschen, aber eigentlich, es kommt immer darauf an, wie man das Ganze anpackt. Also wenn man sich jetzt sagt, ich genieße mein Leben so wie es ist mit der Frau, ich denke mir, zu keinem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, boah, wie wäre das jetzt mit einer 15 Jahre jüngeren Sub? Überhaupt nicht habe ich mir das gedacht, weil ich habe dazu überhaupt keinen Anlass. Ich habe eigentlich alles, was mir gefällt so und was ich schön finde, habe ich jetzt mit ihr zusammen. Und das nicht. Was allerdings natürlich Probleme sind am Anfang, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so genau die Reviere abgesteckt hat, ist so dieser Unterschied, was den Stand im Leben angeht, der ist natürlich gravierend gewesen. Also, dass sie zwei Kinder hatte, dass sie gearbeitet hat, dass sie ein Haus hatte und ich bin auch so ein Spätauszieher gewesen und habe quasi noch keinen Job, bin noch in der Ausbildung, mache halt viel weniger auch so generell, was so mit Lebensbewältigung zu tun hat, im Sinne von Steuern und sowas alles. Und dann muss ich da oder spiele ich da den Dom quasi als jemand, der viel unerfahrener ist. Das muss man so ein bisschen lernen, das Ganze voneinander zu trennen. Und letztlich wächst man ganz schnell mit dieser Aufgabe. Also ich denke nicht, dass man davor Angst haben sollte am Anfang. Man hat immer Angst natürlich, aber man wächst unglaublich schnell mit dieser Aufgabe.
Ja, also ich habe das euch auch schon einzeln gesagt. Ich sage es jetzt auch gern nochmal. Der Altersunterschied ist einfach umgekehrt. Also Sal, du wärst einfach 13 Jahre älter. Kein Hahn würde danach krähen, ne? Das ist dann einfach auch gesellschaftlich dann ist der Kerl halt 10, 12, 15 Jahre älter, mein Gott, ne? Also, das ist einfach eine Geschichte, die steckt so ein bisschen drin, offenbar, ne? Aus diesem alten Mustern mit der Versorger, bla, 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 interessiert keinen. Deshalb sehe ich da auch überhaupt nicht Probleme, aber keine Tabus, die man irgendwie brechen würde. Es ist halt vielleicht nicht der Alltag und ich kenne auch Mädels, gerade so Mitte 20, die, ne, jetzt auch schon wieder 15 Jahre her, aber die auf dem Stammtisch dann auch ganz klar gesagt haben, pass mal auf hier, Sebastian, du bist 30, bist gerade mal 5 Jahre älter als ich, ich suche schon einen erfahrenen, ordentlichen Dom, ne? Dann sitzt man auch da und ich so, das ist okay, jetzt böse sein, das kriege ich auch noch hin. Aber mein persönliches Erlebnis war auch einmal mit einer meiner ersten Stammtische, dass ich dann auch jemand gefunden habe, um zu spielen. Das erste Mal so in einer Spielbeziehung. Und sie war auch 12 Jahre älter und Sub und hat mir ermöglicht, in sehr kurzer Zeit sehr viel zu lernen und neu zu überdenken. Und das war eine äußerst spannende Zeit, weil ich dürfte entdecken und ich dürfte machen und ich da ist auch die Lernkurve unglaublich steil und ich glaube, es ist halt für dich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ja, kann ja sein, dass ich da Erfahrung noch nicht habe und eine gewisse Lebenszeit und Lebenserfahrung, aber so eine Lernkurve geht unglaublich schnell du bringst eine gewisse jugendliche Begeisterung dann mit rein, während sie die Begeisterung aufgrund von Mangel quasi auch noch mit reinbringt. Und damit ist im Endeffekt egal, wo die Begeisterung herkommt bei euch beiden. Ihr seid beide begeistert bei der Sache. Und welches Datum jetzt im Pass steht, spielt doch dabei gar keine Rolle mehr.
Ja, das stimmt. Wobei, als es so ganz zu Beginn war, das ja manchmal so, dass so von mir auch diese ganzen Ideen waren, weil bei mir hat einfach BDSM so ewige Jahre geschlummert und es brach dann förmlich aus mir raus und ich wollte mit 7 Meilenstiefeln diese Welt erkundigen. Und du hattest ein bisschen anderes Tempo auch, ne, weil das sehr viel für dich war. Du warst ja gerade mal am Anfang 20 und
ich war überfordert und vor allem auch diese Situation so von wegen, ich überspitze es jetzt mal, aber dieses mach mal jetzt was mit mir, weißt du, so,
ja, genau.
Mach mal, also so, das war schwierig am Anfang.
Und danach natürlich immer die Besprechung, also wir haben danach immer ganz viel gesprochen, so, wie war das jetzt, und ich habe dann natürlich auch viel so, was ich empfunden habe, er hat ja gemacht, und ich habe dann auch oft gesagt, so, wie ich das empfunden habe, und wir haben dann eigentlich für uns ganz gute Möglichkeit gefunden, das bisschen indirekter zu kommunizieren, also nicht immer so ein das könnte man besser machen und das war dann wie so eine, also ich war älter und so weiter und dann wie so eine Schulstunde am Ende oder was zu sagen, so nee, das geht besser und es wäre jetzt eine 3+, sondern
das wäre doch auch mal eine spannende Geschichte und hinterher kriegst du eine differenzierte Bewertung deiner Taten.
Und sie kriegt danach wahrscheinlich Haue nochmal.
Genau. Ne? Und für alles, was nicht 1+ Sternchen unglaublich ist, kannst du dich gleich nochmal austoben.
Aber so Kommunikationswege waren bei uns auch wirklich problematisch am Anfang, weil ich war jemand, der, ich konnte am Anfang auch, also ich bin immer noch kein Meister darin, Kritik einzustecken, viel Kritik. Aber es ist so, dass ich damals wirklich ganz, ganz schwierig auf Kritik reagiert habe, gerade in diesem Kontext. Und wir sind dann ausgewichen auf so Tagebücher. Es gibt ja so Online-Tagebücher, wo man dann sich gegenseitig einfach schreiben kann. Und da wurde dann festgehalten, auch so Wünsche und so. Und das kann man als Kommunikationsweg eigentlich auch nur nahelegen, wenn man jetzt sich schwer tut mit der Vis-à-vis-Kommunikation aus irgendeinem Grund, weil eine Person das eben nicht so gut nimmt vielleicht oder nicht so gut damit umgeht oder es noch lernt, damit besser umzugehen. Und dann so in Übergangszeiten kann man gut so kommunizieren, so ein bisschen asynchron, aber trotzdem darauf eingehen dann quasi. Haben wir dann gemacht. Und es hat gut geklappt eigentlich. Also, dass sie was geschrieben hat ins Tagebuch und ich habe dann geantwortet auf das Tagebuch, auch im Tagebuch, und dann kann man da quasi sogar den Dialog. Und man kann dann auch im schlimmsten Fall wenn man jetzt darüber redet und unterschiedliche Sichtweisen hat, kann man auch sagen, du, guck mal, wir hatten das Problem gerade schon mal. Und dann sieht man das und denkt sich, naja, natürlich, wir hatten das Problem und wir wollten eigentlich so damit umgehen. Da ist ja dann auch so ein gewisses optisches Etikett, so eine optische Wiedererkennungskomponente quasi dabei, wenn man so dieses Tagebuch vor Augen hat und so, ach ja, da war was, also uns hat es viel geholfen, damit zu arbeiten mit so einem Tagebuch.
Ihr beiden, ich habe auf meiner Liste nichts mehr stehen. Gibt es noch etwas, wo ihr sagt, Mensch, das müssen wir noch erzählen?
Ja, unbedingt. Wir haben nämlich noch ein Ding der Woche mit.
Noch ein Ding der Woche?
Ja, ein Geschenk für dich.
Was? Okay.
Ach ja, richtig.
Geschenke.
Ach. Naja, es ist nur eine Kleinigkeit natürlich, aber wir haben dir was mitgebracht, was wir auf unserem, wir dachten, wir werden eine Weihnachtsfolge, also no pressure, das muss jetzt also auch noch vor
Weihnachten. Ja, nee, da sind leider noch 3 Stück, die ich schon aufgenommen habe. Ich war äußerst fleißig diesen Monat.
Ah, nicht schlecht.
Also es wird wahrscheinlich Ende Januar werden. Also liebes Publikum, wenn jetzt nicht Ende Januar ist, wenn ihr diese Folge kriegt, dann habe ich doch wieder umgeplant, aber
wir haben jetzt extra ein Weihnachtsbild für dich gemacht als Cover.
Das kann man ja auch im Nachhinein dann noch.
Und das ist aber, also unbenutzt natürlich, aber das haben wir euch mitgebracht zum Spielen. Oh. Passend zur Weihnachtszeit. Also
ich bekomme ein kleines Säckchen. Ich werde das jetzt mal direkt, bevor ich das aufreiße, fotodokumentieren.
Schleife.
Es ist eine Schleife, ja. Ich kann schon reingucken, aber ich sage ja jetzt noch nichts. Spannung. Oh, ich kriege ein Geschenk. Das ist so toll. Ich muss übrigens mal wieder erwähnen, im Moment das beste Publikum der Welt bedenkt mich hier auch momentan immer wieder mit Geschenken. Das ist so schön. So, es ist eine Schleife, die müsste ich doch eigentlich aufkriegen können, ja, indem ich
ja.
Jawohl. So, sie ist auch sehr kunstvoll, die Schleife. So, als ein halbtransparentes Säckchen da drin sind. Ich schütte das mal aus. Ich mache mal das Geräusch mit. Es sind keine Perlen, es sind kleine Christbaumkugeln, so ganz kleine mit
Richtig miesen.
Mit richtig miesen kleinen Klammern, ne? Mit so kleinen Zähnchen dran. Oh, die sind ja toll.
Da kann man seine Sub mitschmücken.
Das ist passiert?
Das ist passiert, ja. Das war sehr abenteuerlich. Da haben wir Fotos gemacht und haben aus deshalb einen kleinen
Weihnachtsbaum
gemacht. Weihnachtskranz gemacht, Weihnachtsbaum gemacht, ja.
Ja.
Das heißt, du hast für diese Folge extrem gelitten.
Also das hat wirklich wehgetan. Also das.
Wobei es dran machen war nicht so, oder das dran haben war nicht so schlimm wie das Abmachen natürlich, wie immer, ne?
Ja, wie immer.
Aber es war eine nette kleine Spielerei, aber es hat Spaß gemacht.
Auch im Januar, wenn diese Folge erscheint, ist das ein wunderschönes Motiv. Und wenn das Folgencover werden soll, dann äußerst gerne. Ich mache jetzt nochmal ein Foto davon. Hohoho. Oh, die sind aber auch bösartig klein, diese Dinger.
Die sind vor allem richtig, also die sind nicht ausgeleiert oder so. Die sind richtig mies, die kleinen Klämpchen.
Die sind auch wirklich hart. Beißen. Ja. Also die, das merkt man, wenn man drauf drückt, die sind auch richtig, ja.
Die waren auch jetzt überall an dir dran, ja? Also in die Haut, also.
Also das sind nicht meine. Ich habe eigene zu Hause. Die sind wirklich frisch. Die haben wir extra für dich nochmal gekauft.
Oh, ja, ich überlege gerade, ob ich sie irgendwo an mir festmachen. Nein, ich traue mich nicht.
Ich würde es auch nicht machen. Ich habe es ein bisschen, aber es ist
so. Also wirklich, garstig. Wirklich schlimmes Teufelszeug, ja?
Ja.
Oh.
Naja, sie machen Spaß, so.
Ja. Ja, das ist, okay, da kannst du dich aber auch nicht entscheiden. Ja, es macht Spaß, aber die sind doof und böse und.
Naja, mit Klemmern habe ich, genau, die beißen mich schon sehr.
Sie hüpft
aber danach
gerne
bin ich
Klammern.
Halt stolz und ich glaube so für diesen Stolz machen wir es ja irgendwie auch, oder also ich zumindest.
Also gerade mit diesem kleinen Klemmen da dran, die habe ich so noch nicht gesehen. Also ganz vielen, vielen lieben Dank. Die nehme ich natürlich jetzt an mich und die kriegt ihr auch nicht wieder. Mhm. Keine Chance.
Die sind auch für dich.
Ah.
Da kann man so schön zum Beispiel so eine kleine Kette kann man da machen, hier so.
Ah, so am unterm Hals so ein bisschen die Haut, ne?
Ja,
mit
genau.
Mit Abständen, oh. Ah.
Freut sie sich.
Also ja, wenn du das für den Podcast auf dich genommen hast.
Ja.
Vielleicht noch ein letztes, fluchst du auch mal? Ah, scheiße, das tut aber weh, so in der Richtung.
Ja, macht sie. Und jedes Mal muss ich grinsen, weil es wirklich nur selten passiert. Also es ist passiert selten, aber dann ist es gibt natürlich vielleicht einen kleinen Strafhieb, dass sie das, aber es ist immer sehr belustigend.
Also ich glaube, also ich finde es einfach toll, dass ihr jetzt so sein könnt und so seid, wie ihr sein wollt. Ihr seid einfach ihr und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß beim Spielen.
Danke.
Und anstatt jetzt Tschüss zu sagen, erinnere ich doch nochmal an das Gedicht.
Ach so.
Das Gedicht noch vortragen.
Weihnachtsgedicht. Also das habe ich für Sai geschrieben, als er mich das erste Mal an die Brennnesseln geschickt hat. Und da wir ja dachten, also da wir vorhin nur zu dritt hier spaßhaft sagten, zur Weihnachtsfolge gehört auch ein Weihnachtsgedicht, kann ich das natürlich gerne vorlesen. Das ist gar nicht weihnachtlich, das ist ein Brennnesselgedicht.
Ja, also das ist vielleicht eigentlich im Januar mache ich das ja nicht, aber es gibt ja den Podcast-Trailer, also die Musik gibt es ja in der Weihnachtsversion. Wenn ihr das so haben möchtet, auch wenn die erst im Januar erscheint, ich baue auch gern für euch das Weihnachtsintro mit rein.
Das kannst du gerne machen. Mach das, wie du möchtest. Also
ich mache das nur, wenn ihr euch das wünscht, denn das Publikum findet das manchmal ein bisschen komisch. Aber ich sage halt, im Dezember müssen die da durch. Okay, dann machen wir das auf, dann verabschiede ich mich jetzt schon und das Gedicht wird das letzte sein, was in der Folge kommt. Ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ihr die weite Reise mit elendigem Stau auf euch genommen habt, dass ihr heute Nacht auch noch hier durch Stockdunkle dann wieder zurückfahrt und euch Zeit genommen habt und auch im Dezember, ich weiß, es ist immer stressig, dass ihr euch einfach Zeit genommen habt und einfach so toll erzählt habt und so viele Einblicke gegeben habt. Ganz, ganz vielen lieben Dank an euch alle beide.
Ja, danke, dass du uns empfangen hast hier auch. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht auch.
Ja, stimmt.
Und nun das Gedicht.
Das Gedicht. Fissai, Naturszene. Im Tone tüchtig sich vergriffen, sollte sie zurechtgeschliffen. Er führte sie in einen Wald. Ohne Beinkleid war es recht kalt, doch niemals hätte sie gekniffen. An prächtigen Nesseln ließ er halten, nun wollte er seines Amtes walten und sie durch Wogendbüschel schicken, die tüchtig in die Beine zwicken, um sie recht ordentlich zu schalten. I, dass nicht die Seiden weben, fest an ihrem Beine kleben, schnell zwei Spinnen noch vertrieben, die Angst ihr ins Gesicht geschrieben und Mücken still der Szenen entschweben. Am anderen Ende lockt sein Arm, fest umschließend, tröstend warm. So gibt sie sich den letzten Stoß, gepackten Mutes geht sie los, indes der Flor kennt kein Erbarm. Nun ließ der Herr zu seinem Entzücken, tief geduckt sie auch noch bücken, um vollends ihr das Fell zu gerben und seine Gnade zu erwerben. Die Nessel schont nur Bauch und Rücken. Geläutert singt sie an die Brüste ihres Liebsten, wenn er wüsste, dass sie sich heimlich glucksend freut und klein wenig auch bereut, doch er weiß um ihr Gelüste.